Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara mit mir, dem Lukas oder dem Tetz und mit Julian oder Lukol.
Hallo.
Heute schauen wir uns zwei, Basiswerke des Science-Fiction-Animes, eigentlich nicht des Science-Fiction-Animes, sondern vielleicht sogar des Science-Fiction-Films overall an. Und zwar sprechen wir heute über Akira und Ghost in the Shell.
Ja, zwei der einflussreichsten Anime aller Zeiten. Das kann man sowohl für Anime als auch für den Film an sich sagen.
Generell für Science Fiction, das Genre an sich schon extrem, aber auch für Film overall. Genau, dann starten wir direkt in Akira, oder?
Würde ich mal sagen.
Okay. Wie ist denn, wie immer, kurz vorher die Frage, hast du Akira denn vorher schon mal gesehen?
Tatsächlich ja. Und zwar aber erst, als er auf Netflix kam, zum ersten Mal zum Streamen. Ist er, glaube ich, gerade im Moment nicht. Und das müsste es ja auch wieder 2018. Ich glaube, das war so das Jahr, wo ich viele Filme auch so aufgeholt habe. Und ja, also 2018 müsste ich ihn zum letzten Mal gesehen haben. Und auch zum einzigen Mal.
Ich habe Akira tatsächlich auch 2018 zum 30. Jubiläum das erste Mal gesehen. Ja, der Film ist von 1988. Krass, wie die Zeit verfliegt, ne? Ja, genau, ich habe den zum Jubiläum damals das erste Mal gesehen. Damals noch den Eindruck gehabt, das ist ein bisschen überbewertet. Ähnlich übrigens wie später Ghost in the Shell. Ja, aber jetzt beim zweiten Schauen ist doch recht deutlich klar geworden, dass es eigentlich ein sehr, sehr guter Film ist.
Freut mich für dich, Lukas.
Wie ist es denn bei dir? Du hast es ja jetzt dann auch zum zweiten Mal gesehen. Hat sich dein Eindruck verändert?
Also das, was man natürlich hört, weshalb er teilweise auch so einflussreich ist, ist ja auch, dass er von der Animation oder halt vom Bildlichen als auch vom Ton her und so weiter als Produktionswerk so mit das Beste ist, was Anime zu bieten hat. Wahrscheinlich sogar der bestanimierteste Film aller Zeiten, können wir vielleicht sogar sagen.
Okay, jetzt
Und
weichst du aber meiner Frage aus.
ja, und da hatte ich dann auch damals natürlich Lust drauf. Das habe ich dann auch sofort gesehen oder hat man ja auch gesehen, dass er auf jeden Fall sehr gut aussah. Da habe ich mich jetzt auch wieder drauf gefreut. Beim zweiten Mal schauen, dass ich nochmal das schön, mir die schönen Animationen alles mögliche anschauen kann. Aber was natürlich nach dem ersten Mal schauen dann auch in Erinnerung geblieben ist, ist halt bei der Story, dass natürlich vielleicht jetzt nicht gerade das Meisterwerk ist, was für was man es halten könnte, wenn man so den großen Einfluss hört. Und da habe ich jetzt auf jeden Fall schon weniger Lust als manche andere Filme gehabt, den nochmal zu sehen. Als ich ihn dann angeschaut habe, konnte ich aber zumindest mir mit dem Bildlichen das bisschen drüber hinwegwischen lassen.
Okay, also, und das hat sich nicht geändert. Du bist nochmal durch den Film durchgegangen.
Ja, also wirklich gerade so ab der Hälfte war schon so ein bisschen, gerade ab dem Krankenhaus so. Ich
Oh,
dachte,
wirklich? Okay.
ja, da war wirklich Krankenhaus. Danach gab es einen Teil, der wieder ganz gut war und dann wieder auch so, ja, ist eher nicht so meins jetzt gerade.
Ich muss ehrlich gesagt sogar sagen, durch das, dass ich zwischendrin auch immer mal wieder so ein bisschen Hintergrundinformationen, gerade zu der Story auch, zu dem Manga entsprechend auch mitbekommen habe, habe ich das Gefühl gehabt, diesmal das Durchschauen hat sich deutlich dichter angefühlt. Es hat halt auf einmal auch Sinn gemacht, okay, hier ist die Revolution wird angeschoben. Es hat Sinn gemacht, warum diese religiösen Fanatiker wollen, dass Akira wieder aufwacht und was weiß ich was. Also diese ganzen Sachen und auch eigentlich so dieser Hauptpunkt, dass man gar nicht weiß, wer oder was Akira ist, bis ins dritte Drittel vom Film, glaube ich, ist dann auch nicht mehr so schwer ins Gewicht gefallen. Also es ist auf jeden Fall ein Film, wo das zweite Anschauen sich deutlich mehr gelohnt hat für mich. Und ich habe sogar auch überlegt, mir den Manga ranzuschaffen, um tatsächlich den Rest der Geschichte noch zu erleben, der es da nicht unbedingt in den Film geschafft hat.
Genau, also du hast es schon erwähnt, ist eine Manga-Adaption, finde ich immer auch jetzt interessant, wie oft auch selbst im normalen Film Filme, die recht berühmt sind, Adaptionen von irgendwelchen anderen Werken sind. Und hier ist halt so das Ding, es ist halt ein 2-Stunden-Film. Es gibt, glaube ich, 6 Volumes. Es werden irgendwie so die ersten 2 ungefähr adaptiert, mit vielleicht noch, so wie ich verstanden habe, die letzte Hälfte so das Ende. Weil hier war der Manga auch noch nicht vorbei, als es adaptiert wurde. Und das merkt man natürlich auch schon ein bisschen, gerade weil auch so die Perspektive anscheinend im Originalmanga ist, viel mehr, dass verschiedene Grüppchen, verschiedene Personen hast, wo dann vielleicht mal auch die Wege sich überkreuzen. Hier hast du ja eher schon so 2 Hauptpersonen, in Anführungsstrichen. Und ja, da ist jetzt auf jeden Fall, wo man schon so leicht merkt, gerade natürlich auch das Ende, aber dass da so ein paar Sachen zwar mit reinkommen. Du hast ja schon erwähnt, dass du dann über den Film so langsam merkst, ja, okay, hier ist was mit Religion, da ist immer so ein bisschen was im Hintergrund mit der Revolution, aber natürlich nicht so krass ausgearbeitet, wie wahrscheinlich im Original. Ja, ich habe auch geguckt, aber es gibt leider keine E-Book-Version, sowohl nicht auf Englisch als auch auf Deutsch, und darum kann ich höchstens warten, bis du sie hast.
Es gibt diese Anniversary Edition, die aber auch recht teuer ist.
Das heißt, darf ich da nicht
Also,
ausleihen? Okay.
ja, nee, das darfst du natürlich ausleihen. Das ist vielleicht ein bisschen Podcast-Lore im Hintergrund. Ich habe seit ein paar Jahren Game of Thrones von Julian ausgeliehen. Ja.
Das sagt schon alles,
Entsprechend.
ein paar Jahre.
Ja, entsprechend absolut fein, wenn du dir auch ein bisschen was von mir ausleihst.
Richtig.
Aber darum geht's nicht. Wir sprechen über Akira. Ja, vielleicht einfach mal so gefragt. Was hat dir denn nicht so gut daran gefallen?
Ich finde halt so schon ein bisschen alles, was mit den Kindern zu tun hat, eher schon hart meh. Also Akira als Konzept finde ich auch noch cool, aber alles, was mit den Kindern an sich zu tun hat, ist irgendwie so nicht so meins.
Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Das weiß ich noch aus meinem ersten Watchthrough, dass das mich auch ganz schön genervt hat. Vor allem auch, wie du vorhin schon gesagt hast, ab dieser zweiten Hälfte, ab diesem Krankenhaus, fand ich den Film ja etwas nervig. Obwohl ich jetzt natürlich sagen muss, hat sich das ein bisschen für mich gedreht tatsächlich. Aber wahrscheinlich auch, weil mir so ein paar Details aufgefallen sind. Weil, ja, es ist einfach so, weil mir ein paar Details nochmal extra aufgefallen sind, Punkt. Und ich habe dann bei manchen Sachen gedacht, wow, das ist schon cool, das ist schon interessant, das ist schon, ja, sind schon Dinge, wo durchaus ein bisschen Gedanken reingeflossen sind.
Ja,
Und
und
dann, wie
da.
du schon gesagt hast, natürlich die wahnsinnig gute Adaption. Da hatte ich wahrscheinlich vor 5 Jahren, als ich das erste Mal gesehen habe, auch noch nicht unbedingt den Blick so drauf gehabt. Also auf die Animationsqualität und
Ja,
so weiter.
und für mich auch so ein bisschen, das hört sich jetzt vielleicht ein Ticken komisch an, aber ich glaube, es kann man nachvollziehen. Die schon Protagonisten ähnlichen Züge von Kaneda manchmal. Weil es ja schon, es ist ja das Coole, der ist ja so ein bisschen der Straßenrowdy, der halt in dieser Cyberpunk-Welt aufgewachsen ist. Aber dann finde ich halt ganz cool, geht jetzt mal mit den Rebellen mit wegen dem Mädel. Dann gerade bei den Action-Szenen geht ja auch schon ein bisschen, die natürlich nicht, manche sind realistisch gemacht, aber bei ihm sind da schon so ein paar. Und dann natürlich auch, dass er so manchmal seine Gag-Sachen da hat, die ich so ein bisschen Manga-esk wahrscheinlich so bezeichnen würde. Und das ist mir eher diesmal aufgefallen, weil ich bin halt jetzt wieder reingegangen, weil ich wusste ja ungefähr, was es geht. Und ich habe mir halt noch so ein bisschen wahrscheinlich zurechtgelegt, wie ich halt keine der Erinnerungen hatte, weil so wie er dann ja zum Beispiel dann auch am Schluss oder zwischendrin halt Tetsuo begegnet und halt ihn ihm halt, oder wie er trotzdem, obwohl er merkt, dass Kräfte anders sind und so weiter, ihm droht und sowas. Das hatte ich eher in Erinnerung, anstatt das, was eher Anime-esker wirkt, in Anführungsstrichen. Mhm. Und das ist mir diesmal auf jeden Fall ein Tick negativer aufgefallen, weil da auch meistens, wenn das bei ihm rauskommt, dann ist die ganze Szene so ein bisschen in die Richtung. Und das fand ich dann meistens eher so, ah, okay, das finde ich gerade nicht so cool, glaube ich. Ja. Genau. Das war so ein bisschen, was ich so gemerkt habe.
Okay. Also ich kann noch mal kurz sagen, ich schätze einfach auch das Ganze mittlerweile thematisch sehr. Wir haben ja, glaube ich, schon ein bisschen über Science Fiction und so weiter gesprochen und auch über Cyberpunk und so ein Kram und dass das ja für mich auch irgendwo noch mal was Besonderes ist. Entsprechend auch dieser Film. Ja, also im Großen und Ganzen mochte ich den Film beim zweiten Mal schauen echt sehr, sehr gerne. Möchtest du auf Charaktere oder Story oder sowas direkt eingehen oder sollen wir noch ein bisschen generell drüber sprechen? Weil ich würde eigentlich super gerne von Anfang bis Ende nochmal durchgehen, weil da sind so, ja, einfach den Plot mal ein bisschen entlang und ein paar Sachen highlighten, die mir besonders gut gefallen haben.
Können wir auf jeden Fall machen. Also ich habe mich auf jeden Fall diesmal mehr aufs Handwerkliche konzentriert. Das ist das, wo ich mehr rausziehe aus dem Ganzen, was ja auch, sag ich mal so, den Status deswegen unter anderem auch erreicht hat. Ja, aber dieser Charaktere können wir jetzt, also wir können jetzt mal so ein bisschen von Anfang an ein bisschen durchgehen, wenn du willst.
Okay. Weil gerade handwerklich hast du es schon ganz gut hast du schon ein ganz gutes Stichwort aufgebracht. Weil handwerklich allein die erste Szene hat schon so viel wichtige Details meiner Meinung nach, wurde schon so gut adaptiert, weil was natürlich von Manga auf Anime dazukommt, ist nicht nur eben dieses Bewegtbild, sondern auch Ton. Und die Entscheidung für die erste Szene, den Ton komplett wegzulassen, ist einfach wahnsinnig gut. Da bin ich auch noch nicht ganz so drauf gestoßen, beziehungsweise das hatte ich auch nicht ganz so direkt kapiert, bis ich ein bisschen mehr dazu gelesen habe. Weil natürlich sollte das ganz klar dieses Bild der Atombombe nochmal hervorheben.
Ja, das habe ich zum Beispiel ganz vergessen. Was, Dritter Weltkrieg? Ach, war da was? Wirklich? Okay.
Ja, der Dritte Weltkrieg ist ja zwischen dieser Explosion, die wir sehen, und dem Anfang von der Story. Weil ich glaube, dazwischen springt es auch nochmal 30 Jahre. Deswegen spielt es ja auch irgendwie 2019 oder so, was natürlich für uns jetzt rückblickend so ein bisschen lustig ist. Weil wir wissen ja alle, 2019 war das letzte gute Jahr. Nein, Spaß natürlich.
Jetzt war es 2016.
2016 war das letzte gute
Jahr. Ja, 2016 ist die World Timeline in die schlechte übergegangen.
Okay, alles klar. Wenn du das sagst. Nein, also, um da nochmal kurz dazu, da ein bisschen was zu sagen. Die Atombomben, die den Zweiten Weltkrieg beendet haben, sind natürlich für Japan irgendwo so ein Volkstrauma immer noch. Das sieht man auch an Medien wie hier Kaiju-Godzilla-Genre, was ja direkt daraus entstanden ist, gedanklich. Natürlich sehen wir dann hier bei Akira diesen Einschlag und es gibt keinen Ton. Und da möchte ich nämlich jetzt nochmal kurz drauf eingehen. Und zwar ist das so stilisiert wie die Bilder von dem Einschlag der Atombomben. Weil damals wurde natürlich noch kein Ton mit aufgezeichnet und deswegen soll das eben genau diese Erinnerung nochmal hervorrufen, was natürlich richtig clever ist, aber 30 Jahre später an irgendwelchen westlichen Weeps, die für einen Podcast sich den Film nochmal anschauen, vorbeigeht. Ja. Wenn man natürlich nicht aufpasst und sich informiert. Entsprechend dieses erste Bild ist schon mal sehr mächtig und das ist so ein bisschen, wir bekommen ja im Laufe der Story auch mit, dass das so ein bisschen der Versuch war, Akira ja in Zaum zu halten, diese wachsende Macht, diese wachsende Energie, die Akira ja darstellt. Und auch da mit ein bisschen extra Hintergrundinformationen über den Manga, nämlich namentlich, dass Akira ja im Laufe von so einem Waffenprogramm entstanden ist, was ja auch im Moment diese Kinder betrifft. Beziehungsweise nicht nur im Moment, sondern die waren Teil desselben Programms und leben halt einfach nur länger als Kinder, als normale Menschen. Ist ja auch egal. Naja, nach der Eröffnung springen wir die 30 Jahre. Zwischendrin gab es einen Dritten Weltkrieg. Warum? Weil Japan an Waffen geforscht hat und andere Länder auch. Und dann natürlich da auch nochmal ein Krieg ausbrechen musste. Auch da, wie gesagt, diese Parallele zwischen den psychischen Kindern und diesem Psychoprogramm und der Atombombe nochmal unterstrichen, weil es war halt so dieselbe Story. Und mit all diesem Baggage, kulturell-historischen Baggage, den wir da schon mitgenommen haben, starten wir dann in, ja, eine Bar und eine Motorradgang, eben um Kaneda und Tetsuo rum, die losgehen, um den Clowns auf die Schnauze zu hauen, die auch einfach eine Motorradgang sind.
Du hast mich doch vorhin gefragt, weil ich es nicht so gut am Film fand. Jetzt kann ich noch mal was sagen. Ist mir gerade eingefallen, weil als wir zum ersten Mal Kaneda sehen, hatte ich irgendwie nicht im Kopf, aber dass auf der Jacke ja eine Pille ist. Und ich muss sagen, im Key Visual, im berühmten Key Visual, geht es voll klar, aber da fand ich es schon leicht lächerlich. Es hat mir ein bisschen wehgetan, weil das, so die rote Jacke und so weiter ist ja cool. Kennt man ja auch hier von
Ikonisch, ja.
Michael Jackson und so weiter. Aber das mit der Pille, wie das halt dann zumindest in der Animation aufgezeichnet aussah, war schon so ein bisschen so, ich weiß ja nicht, Leute. Das ist gerade ein bisschen schade für mich. Aber gut, das ist ja jetzt ein bisschen Pet Peeve. Ja, aber das war auch schon auf jeden Fall super, weil die Bar, wir sind jetzt in der Cyberpunk-Welt, das heißt, wie sich in den 80ern vorgestellt wurde, 2010ern, wie alles, wenn es zumindest untergegangen ist, aussieht. Und da ist ja auch schon mal echt cool, wir haben CDs. Und wir haben diesen schönen CD-Abspieler, wo er dann, kennt man ja auch aus irgendwelchen, ist es auch irgendwie 50ern? Nee, wo die Vinyls
Ja,
ausgewählt
ach so, du
werden von
meinst
der
diese
Maschine.
Jukebox oder wie?
Genau.
Ja, ich liebe einfach diesen Retro-Futurismus auch.
Richtig. Mega. Das hat mich schon mal
Da werden
richtig
wir
reingeholt.
gleich auch nochmal drüber sprechen.
Ja. Das
Ja.
war ja so die erste Szene, dass er dran steht. Erstes Auffallen, oh, die Pille gefällt mir nicht so gut, dafür die Jukebox ist super. Ja.
Okay. Was meinst du denn zu diesem Straßengefecht zwischen der unserer Main Group Gang und den Clowns? Oder was meinst du generell zu dem Design und dem Namen der Clowns?
Ja, das interessiert mich jetzt nicht so. Irgendwie muss ich dann immer dran denken an, wie heißt die komische PlayStation-Serie?
Twisted Metal.
Genau, an Twisted Metal muss ich da eher denken. Und ja, weiß nicht, nicht so mein Ding. Hätte ich normaler, cooler gefunden, anstatt so Mad Max-ähnliche Typen. Aber
Okay, Moment, ich muss da kurz einhaken, weil auch da mit ein bisschen Hintergrund, wenn man so genau drüber nachdenkt, ist eigentlich ganz cool, weil ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, die sind alle eher auf so amerikanischen Chopper-mäßigen Motorrädern unterwegs,
und Clowns
während
sind amerikanisch.
unsere die Clowns, ja, während unsere Hauptcrew ja eher auf so sportlicheren Motorrädern, eher so japanischen Motorrädern unterwegs sind. Auf Kanidas Maschine klebt zwar neben so einem BMW-Sticker, aber ich glaube, das ist kein BMW-Fahrzeug. Oder soll es zumindest nicht sein. Da kleben ja auch noch ganz viele andere Sticker. Aber ist ja auch egal. Das zeigt ja auch noch so ein bisschen diesen kulturellen Kampf zwischen ja, Amerika und Japan.
Ja, aber wieso dann gerade Clowns und irgendwie Make-up-Zeug? Das ist für mich trotzdem immer noch
Ja, weil das
doof.
Witzfiguren sind. Warum immer, warum
Ja,
nicht? Nein,
aber
aber
das vom Design her einfach dann.
ja, Trotzdem irgendwie cooles Detail, ist mir so aufgefallen. Ja, dann in diesem Kampf sehen wir nicht nur den bekannten Akira Slide, der ja mittlerweile oft nachgemacht wurde, sondern die Story geht auch ein bisschen weiter, indem das eben Tetsuo auf das Experiment Nummer 26 trifft, was gerade auf der Flucht ist vor der Armee. Also Experiment 26 ist so ein kleiner Junge,
Er hat auch einen
der
Namen,
psychische
Lukas.
Kräfte hat.
Er hat auch einen Namen.
Hat er?
Ja.
Ja, ich weiß, aber es
Takashi.
fällt mir nicht ein.
Takashi.
Takashi, also der ba most basic Name überhaupt. Cool. Also er trifft auf Takashi. Wir bekommen auch da schon ein bisschen Hintergrund, weil Takashi soll zu Ryo gehen oder Ryo gehen, der ja der Rebellenanführer ist oder der Terroristenanführer, je nachdem, wie man es sehen will, je nachdem, aus welcher narrativen Blickrichtung wir schauen. Und das hat ja nicht so ganz geklappt, da er da eben auf Tetsuo getroffen ist. Und in diesem Moment hat er wohl auch Tetsuos Fähigkeiten aktiviert oder zumindest ein paar von seinen Fähigkeiten als Aktivierung abgegeben. Das wird nicht so ganz klar, glaube ich. Ja, und ab da entwickeln sich Tetsuos psychische Fähigkeiten. Das ist so der große Kickoff von dem Film.
Ja. Ich muss sagen, so, das ist, glaube ich, so mit auch die besten und coolsten Szenen. Also das Intro ist halt echt super. Ist echt perfekt. Wie man halt dann zuerst Kaneda trifft in dieser Kneipe, wo man ja auch sieht, dass er ist ja anscheinend noch jugendlich. Und wir dann aber trotzdem das so im Abhängeort, dann auch kriegt man schon ein bisschen mit, dass halt Tetsuo auf sein Bike will, aber Kaneda halt sagt, hier kannst du es halt noch nicht mal richtig fahren. Dann
Was sich ja auch später nochmal bestätigt.
richtig, dann halt schon mal wird halt richtig krass reingehauen mit halt dem Motorradfahrer, den Action-Szenen. Ich muss schon sagen, es war schon kurz davor, nachdem der Schnitt, sag ich mal, von der Explosion war zu halt der heutigen Stadt. Da haben wir so ein bisschen so Panoramenshots oder halt zumindest von der Stadt, von Szenen aus der Stadt.
Die
Und
ja auch, wo man auch direkt schon sieht, wo die Inspiration eben so Titel wie Blade Runner oder so
ja.
herkommt.
Und da ist auf jeden Fall auch schon was sofort für jemanden, der jetzt auch mehr oder viele Anime schaut, das heißt, wo einem vielleicht eher nochmal das auffällt, als Leute, die vielleicht und wir mal nur Anime schauen oder gar nicht, ist halt wirklich, für einen heutigen Anime-Fan wirkt es schon fast komisch, wie detailliert, beziehungsweise wie viel Bewegung in so Szenen, Charakteren, Animationen ist, das ist schon sehr ungewohnt einfach auf den ersten Blick so ist, so, okay, das ist jetzt
Ja,
echt so.
viel von den Hintergrundfiguren werden halt im Moment mit CGI ersetzt, was halt
Ja, nicht
so,
nur das, sondern
ja,
einfach auch.
hat man sich schon dran
Das ist ja
gewöhnt, ja.
eins der großen Dinger, ist ja, was ja gesagt wird, was heutzutage auch fast unerreicht ist. Das sind ja zum Beispiel die Charakteranimationen einfach. Gerade die Gesichtsanimation, wie dynamisch das ist. Da wird ja auch oft gesagt, dass es so eine, ich glaube, online steht meistens, dass es vielleicht sogar der erste ist, aber da traue ich meistens nicht so, weil da irgendwie immer nur nachgeblabbert wird, aber könnte möglicherweise sein. Wo die Sprecher erst vorm Anime aufgenommen wurden und dann daraufhin die Gesichter animiert wurden und nicht auch nur irgendwie Mouthflaps oder so. Mich hat es am meisten daran erinnert, der Film kam ja erst später, als wir Only Yesterday ja gesehen haben von Isao
Ja.
Takahata. Der hat ja auch ein bisschen stärkere Mundbewegungen, Grübchen und so weiter. Und daran hat es mich ein bisschen daran erinnert. Hier natürlich noch viel mehr auf jeden Fall. Und ja, es passiert halt immer irgendwas im Hintergrund, viel mehr als man eigentlich gewohnt ist. Und das war auf jeden Fall schon in der Stadtszene, hat man gleich gesehen. Und dann kommt es halt gleich in der Actionszene mit Motorradfahrt, wo es dann halt Hintergründe sind in Bewegung. Es geht halt ein dreidimensionaler, handgezeichneter Zoom rein. Wir haben zum Beispiel später die Löschschaum-Animation, habe ich mir herausgeschrieben, weil die so geil aussieht. Kannst dich vielleicht noch daran erinnern.
Ja.
Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal echt mega. Wir haben natürlich die ikonischen Lichtstreifen, die hinterhergezogen werden von den Lichtern der Motorräder, die auch einfach ikonisch sind, denke ich mal, da auch zum ersten Mal vorkamen, musst du mir sagen, ich habe keine Ahnung. Ja, aber das ist auf jeden Fall super Einstieg und dann kommen wir natürlich dann so langsam in den Plot rein mit, okay, da ist irgendwas mit einem blauen Kind, was anscheinend psychische Kräfte hat. Da ist ja so auch vielleicht, ich weiß gar nicht, wie verbreitet schon dieser Trope war mit irgendwie telekinetischen Kräfte, Kinder als gefährliche Waffe und sowas.
Ja, ich glaube tatsächlich noch gar nicht so sehr. Ja.
Wahrscheinlich irgendwelche komischen Sci-Fi-Bücher hatten das mal.
Natürlich,
So.
natürlich kann man auch sagen, sowas wie Astro Boy kann da mit Sicherheit schon auch irgendwo den Grundstein gelegt haben. Weil es ist zwar ein Roboter, aber es ist halt in Kindergestalt und Kräfte, wenn auch nicht psychisch, sind da ja doch durchaus vorhanden. Also kann gut sein, dass das da irgendwo, ja, ein bisschen eine finsterere Version davon ist.
Ja, ich fand auch echt cool, wie dargestellt wurde, oder wie halt Tetsuo dann verletzt lag und halt nichts machen konnte, weil er halt sich irgendwie verletzt hatte beim Zusammenstoß mit Motorradunfall. Und das fand ich
Er
halt echt
kämpft halt und
super.
er, genau, er kann nicht so wirklich seine Muskeln wegbewegen, weil halt alles krampft. Das war wirklich gut getroffen.
Ja, oder sich vielleicht auch irgendwie Wirbelsäule irgendwas gemacht hat oder so. Fand ich echt einfach echt gut
Ja.
dargestellt. Ja.
Danach geht's ja weiter in dem Film. Oder willst du noch zu dieser Anfangssequenz was sagen?
Also, wie willst du jetzt weitergehen? Ich hätte dazu kurz sagen können, dass mir genau in der Szene noch eine schöne 180-Grad-Kameradrehung um Takashi zu dem Kind im schwebenden Stuhl sehen. Aber dann kannst du gerne weitermachen.
Ja. Okay. Ja, gut. Dann wird nämlich die ganze Gruppe verhaftet. Wir sehen dieses Verhör. Und dieses Verhör ist so ein geiler Charaktermoment, weil einfach keiner von den Kindern nimmt es ernst. Ja, sind ja eher Jugendliche, keine Kinder. Und dieser gesamte Gang sitzt voll mit Verdächtigen. Das ist ja dann auch das erste Mal, wo wir Kay treffen, die ja dann von Kaneda mitgenommen wurde. In dem Moment fand ich es ein bisschen komisch, dass er sagt, hey, in unserer Gruppe fehlt ja noch einer. Und ich dachte so, ja, stimmt, wo ist denn Tetsuo? Und er so, ja, das Mädchen da vorne, die nehmen wir mit. naja.
Ja, und wieso? Weil er sie einfach toll
Er
findet.
findet sie hot.
Gut,
Ja, er ist halt ein
richtig.
Jugendlicher, er ist halt triebgesteuert so.
Ja, ich muss sagen, ich finde
Aber
halt.
man muss fairerweise auch sagen, ist ein netter Anmachspruch. So, hey,
Ich rette
ich
dich
hab
gerade
dich
vor.
gerade aus der Gefangenschaft geholt. Sag mir wenigstens deinen Namen.
Ich muss sagen, ich finde halt dieses Setting, diese temporär aufgestellten Polizeibüros, was auch immer, oder
Ja, so
Facility da,
containermäßig, ne?
finde ich halt echt mega. Gerade dann, als sie herausgehen, diese Vogelperspektive über diese Einrichtung, wo du ja siehst, zum Beispiel in dem einen Raum, wo dann der Polizist den einen Typen zusammenschlägt oder so, finde ich echt mega. Weil es dann, ohne irgendwie auch was großartig zu sagen, im Text wären, zum Beispiel, hätte man ja auch machen können, der Polizist, während er so vorliest, ihr wisst ja, heutzutage ist das und das und das und das. Nee, machen sie gar nicht, sondern wir kriegen nur mit, irgendwie ist da Polizei und so weiter, die anscheinend auch aushilft. Das war, glaube ich, da auch gesagt worden, dass sie ja mit der Regierung da hilft oder so. Und da kriegt man so leicht immer ein bisschen was mit. Und da kommt nämlich, glaube ich, auch zum ersten Mal das, was du gesagt hast am Anfang, wo man immer so leicht was mitbekommt. Und zwar kriegst du ja immer so leicht mit, dass es halt Terrorismus gibt. Zum Beispiel, als sie ja dann weg sind, kriegst du ja nur im Hintergrund mit, dass anscheinend irgendwas explodiert in dieser Halle, also in dieser Sporthalle, was es war. Aber es wird nicht irgendwie gesagt, das waren irgendwie jetzt die Revolutionäre oder sowas oder hey, lass mal hingehen, jetzt sehen wir es Aftermath. Nee, es ist einfach nur Explosion, wir sehen Polizisten hinrennen und können uns vielleicht hoffentlich was dabei denken. Und das geht
bis
halt
wir
über den
auch
ganzen Film
wirklich
durch.
storytechnisch die Terroristen treffen, sind wir ja auch tatsächlich an dem Punkt, dass wir gar keine Ahnung haben, was deren Plan ist.
Ja. Und da ist dann auch, diese Szene ist auch so gut, als Kaneda halt mit Kay redet, und zwar die Unterhaltung bei den Säulen, wo die Stützelemente halt so richtig geil animiert sind, während sie halt laufen. Mega gut. Also das ist ein bisschen so auch dimensionaler wirkt. Ja, und sie sagt
Ja.
dann ja so, danke, dass du dich befreit hast, ich geh mal weg, ciao, ciao.
Ja.
Kein Bock auf dich.
So ist es halt manchmal. genau.
Dann sehen wir kurz Tetsuo.
Genau, wir bekommen den ersten Einblick auf Tetsuo in eben diesem Krankenhaus, wo die Leute anfangen mit ihm zu experimentieren. Wir sehen, das muss ich sagen, finde ich tatsächlich ein bisschen komisch. Dieses Muster, dieses, wie haben die es genannt, seine Parameter oder so?
Ich habe so geschrieben am Schluss, wirklich am Schluss meiner Notizen, was bedeutet nochmal das Synchronisieren der Ringe? Fragezeichen. Keine Ahnung mehr. Mich musst du
Ja,
fragen.
am Anfang wurde ja gezeigt, hey, das ist so ähnlich wie das Pattern von Akira. Und das Synchronisieren war dann mehr oder weniger, jetzt ist es so wie das Pattern von Akira,
Und jetzt
was
kommt ein
jetzt so ein
Baby, aber gut.
bisschen, ja, naja.
Ja.
Also ich finde, das ist auch einer der schwächsten Teile von diesem Film, dieses komische Pattern.
Ja, Sci-Fi-Zeug. Dafür das
Ja.
Medizingerät mit den Kreisen und 360-Grad- Armen Zeug Ding ist cool.
Das ist cool, ja.
Ja, das war schön anzusehen.
So,
Aber
im
ja.
weiteren Verlauf sehen wir dann, wie die Jungs sich in der Schule verhalten, wie Schule aussieht
Oh,
im 2019.
auch eine meiner Lieblingssachen, weil erstmal, dass man auch dann sieht, dass halt Schläge zur Disziplinierung benutzt werden, ist halt super.
Genau,
Aber dann,
ja.
ich finde einfach, die Teenagergruppe ist so geil. Die Mädchengruppe, die Kleidung der Mädels, wie die halt untereinander sind,
Ist halt
dass
auch so
die jetzt
gut,
auch als
weil
Teenager rauchen, ist halt
das ist so
super
ein
geil.
bisschen, das ist so ein bisschen Cyberpunk des 80s-Style. Das ist so gut.
Ey, die Mädels, ich finde einfach die Kleidung so fucking gut. Das passt so
Ja.
gut rein, dass die halt dann ihre Bad Boys da haben, die halt sich irgendwie nachts schlagen, Blute schlagen oder vielleicht auch irgendwie mal sterben oder sowas, weil sie was falsch gemacht haben oder halt sich auch später verpissen, weil irgendwie die Jungs langweilig sind. Und
Und
ey,
wie sich
passt so gut.
dann auch Kaori, die sich total Sorgen macht um Tetsuo, während die Jungs dann alle sagen, ja, pf, keine Ahnung, was mit dem ist.
Ja. Oder ich habe jetzt jemand Neues gefunden, also Kaneda, und dann keinen Bock auf seine anscheinend Alter hat, in Anführungsstrichen. Ja.
Ja, aber auch dann später, wenn Tetsuo mit Kaori ja dann abhaut mit dem Motorrad von Kaneda.
Ja.
Spielt ja auch alles in diese Jugendkultur, in dieses, dass es eben noch junge Menschen sind, dass er eben sagt, ey, komm, wir hauen von hier einfach ab. Ja.
Ja.
Naja.
Kurz nach der Szene mit der Mädchengruppe war auch, glaube ich, zum ersten Mal, wo dann der ikonische, also der Soundtrack ist ja auch ikonisch, weil er halt so besonders ist. Und da ist, glaube ich, zum ersten Mal, wo das mit diesem Scha-Scha und dann mit diesen Mundtönen, ich kann ihn natürlich jetzt schlecht nachmachen, du weißt aber, was ich
Ja,
meine, was man
ja.
so kennt, weil vorher war, glaube ich, zwar auch schon cool, aber noch nicht diese Art, die mir gerade so mit diesen auch, waren schon die Trommeln? War das schon vorher auch mal?
Ja, das tatsächlich bei der Titlecard direkt
Okay, bei der
beim
Title Card auch
Umschnitt
noch, ja.
von der Explosion auf 30 Jahre später.
Ja, aber hier war auf jeden Fall noch mal, wo zum ersten Mal dieses Motiv, was ja auch später wieder kommt, was halt sich richtig geil einfach anhört, weil
Ja.
es irgendwie auch so, was war es, irgendwie bulgarischen Ursprung so ein bisschen hat oder sowas, wo man sich auch denkt, okay, wie findet man
Du hast
sowas?
dich ja sogar noch mehr reingelesen als
Ja, also
ich.
das hatte ich irgendwie
Zumindest in
so
die
im.
Produktion.
Ja, und das auf jeden Fall genau. Und dann, du sagst, ihr haut ab, und da finde ich auch ganz interessant, dass dann. Man hätte schon vermuten können, und jetzt auf jeden Fall noch mal krass kommt, dass man dann Tetsus Minderwertigkeitskomplex halt sieht. Weil Kaneda will ihm ja helfen, und da hat er keinen Bock drauf. Und er hat ja verkackt, das Motorrad zu fahren.
Ich finde es interessant, ich habe da. Ja, ich finde es interessant, wie seine wachsenden Kräfte auch diesen Minderwertigkeitskomplex immer aggressiver werden lassen. Weil Ursprünglich in der ersten Szene sehen wir ja, wie er so passiv-aggressiv in den Bart nuschelt. Natürlich komme ich mit dem Motorrad klar, wo wir dann tatsächlich auch in der Szene schon sehen, dass er es eben nicht tut.
Ja.
Ja, auf jeden Fall sehen wir ja, wie sein Minderwertigkeitskomplex immer aggressiver wird. Er geht ja dann auch Kaneda an. Und später, wenn die sich wieder treffen, sagt er ja auch sowas wie, ah, du bist noch am Leben, schade. Also dieses Wachsen von den Kräften macht halt auch verstärkt halt auch diesen Minderwertigkeitskomplex und beziehungsweise verstärkt nicht den Minderwertigkeitskomplex, sondern dieser Minderwertigkeitskomplex in Verbindung mit den Kräften macht ihn halt auch ganz schön wütend auf Kaneda und kriegt auch ganz schön Hochmut.
Ja.
Was ja dann auch darin gipfelt, dass er ganz am Ende als letzte Amtshandlung so nach Kanedas Hilfe ruft, weil er eben doch merkt, dass es zu viel für ihn ist.
Ja.
Mal abgesehen davon, dass es ihm jeder schon gesagt hat, seit ja eigentlich Anfang vom Film.
Ja. Kurz davor hat man ja auch gesehen, was für eine Brutalität so ein bisschen der Film zeigt. Da muss ich auch sagen, da hatte ich so das gleiche Gefühl wie bei so Ghibli-Film, wo wir jetzt öfters ja mal gesagt haben, zum Beispiel, ich hatte ja Ocean Waves erwähnt, wo dann die beiden wie normale Teenager darüber reden, dass sie auch mal getrunken haben und so weiter, als Minderjährige. Und hier ist ja so, dass sie bleiben im Motorrad stehen, während sie verfolgt werden. Und Tetsu wird ja dann niedergeschlagen. Und es wird ja versucht, oder es gibt ja eine versuchte Vergewaltigung für Kaori, wo ja auch komplett ihre Kleider runtergerissen werden. Und das würde ich, glaube ich, sagen, sieht man wahrscheinlich heutzutage nicht mehr sehen, dass wahrscheinlich Teenager, minderjährige Personen, man sieht ja dann sogar Brüste und so weiter, fand ich auf jeden Fall auch nochmal so ein Ding, so, oh, okay, das war auf jeden Fall noch 1988.
Weiß nicht, gerade sexuelle Gewalt ist im Kino ja deutlich verpönter, würde ich behaupten. Aber gerade zu der Zeit, ich meine, in den 70ern, Anfang der 70er, also 17 Jahre vor Akira, in Clockwork Orange hat man ja schon Ähnliches gesehen. Sogar in Realfilmen, ohne Animation, ohne irgendwelche Abstraktionsebene, sondern literally jemand, der bei Leuten zu Hause einbricht und zu Song und Tanz die Frau des Hauses vergewaltigen will.
Ja.
Ja,
Und
das
dann.
ist generell irgendwie deutlich zurückgegangen. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist.
Ja, ist auf jeden Fall nur was, wo mir auffällt, das wird es wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so geben, auch wenn brutaler Film erscheinen würde.
Klar.
Aber danach ist natürlich dann das Aftermath, dass Tetsuo dann den einen Typen richtig blutig schlägt. Und dann passiert es ja mit, dass er auf einmal Kopfschmerzen kriegt. Und das, muss ich sagen, ist einer der
Und auch
lustigsten.
diese Illusionen, die sind ja auch hardcore.
Genau, stimmt, wo ihm ja die Gedärme
Und ein
rausfallen und
bisschen
so.
Foreshadowing tatsächlich.
Ja. Aber dann kommt für mich wahrscheinlich die lustigste Szene im ganzen Film. Als auf einmal aus dem Nichts 6 Autos, Hubschrauber, Limousine. Auf einmal so komme ich, dachte so, was? Es
Ja,
wirkte
und auch
schon
der.
leicht, ja, humorvoll.
Ja.
Aber ich wusste nicht, ob das so gedacht war.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach. Heutzutage verbindet man gerade mit diesem Bild auch noch ein bisschen was anderes.
Ja.
Naja.
Gut. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr mit von den Kindern, mit ihren verschiedenen Fähigkeiten.
Ja, da sind wir auch schon ziemlich nah an dieser Krankenhausszene, die du am Anfang genannt hast, oder?
Ja.
Oder habe ich gerade irgendwas
Nee,
übersprungen?
doch, dann ist ja so, jetzt geht's größtenteils, als wir erfahren von den Kindern, dann Tetsu und seinem, also später natürlich, da kommt noch der andere Teil von Kaneda auf der Seite, den finde ich interessanter,
Ja, der
aber
Teil, wo Kaneda sich den Terroristen, Rebellen
wo
anschließt.
auch wieder, er ist da, er sieht sie, Kaneda ist horny und geht ihr halt lang und hilft halt irgendwie einen Typen anzuschießen, wo ich mir auch denke, ey, bist du wirklich? Das alles machst du dafür einfach? Du weißt doch nicht mal, ob die dann auch wieder abhaut oder so. Das fand ich irgendwie schon ein bisschen halt wieder so. das war so ein Ding, wo mir eine bessere, besserer Grund, ich glaube ich, gewollt hätte.
Ich habe das mal auf den Manga geschoben, dass da
ja, ein bisschen genau besser deswegen erklärt ist. Aber das ist dann keine Ausrede für mich, für den Film, weil das war schon so ein bisschen so, ich weiß nicht, es wirkt gerade ein bisschen doof, leicht doof.
Ja.
Aber
ist okay. Ich verstehe absolut, was du meinst. Genau, aber letztendlich schließt er sich der Gruppe an, auch um eben diesen Ryo rum, den wir schon ein paar Mal gesehen haben und namentlich ja auch am Anfang schon gehört haben. So als letzte Bestätigung, dass wirklich die den Jungen rausgeholt haben. Und damit den Plot ja erst irgendwie in Aktion getreten haben. Genau, die wollen dann wieder in diese Anstalt einbrechen. Allerdings nicht um Takashi zu holen, sondern um Tetsuo zu holen. Und da auch eine recht spannende Szene, dass eben gesagt wird, ja, nehmt Kaneda in dem Fall mit, selbst wenn nichts draus wird, ist es immer noch eine Geisel oder sowas. Naja, und Kaneda lässt sich natürlich darauf ein, weil er Tetsuo daraus auch rausholen will und eben den nochmal treffen möchte.
Genau. Bevor natürlich jetzt dann, das habe ich vielleicht, weil ich gerade drüber gegangen bin, als Kaneda natürlich Kay wieder sieht, es war ja in der Szene, wo man einen anderen Terroristenanschlag gesehen hatte, wo jetzt auch nicht großartig was gesagt wurde. Aber da hat man ja vorher auch das, was du erwähnt hattest mit der Religion und Akira, hat man ja auch mal kurz gesehen. Mhm. Obwohl, oder? War das da? Oder
doch, später? Doch. Ich glaube auch, das sind gerade die Ziele und so weiter von den Rebellen, als auch diese Religionsnummer wird hoffentlich in dem Manga besser erklärt. Weil ich erhoffe mir da noch so ein bisschen was. Aber ja, letztendlich, das ist auch das, was du angesprochen hast mit, man sieht zwar eine Explosion, man sieht die Leute fliehen, aber man sieht nie, was da genau passiert ist oder warum das passiert ist oder, ja.
Ja, wir haben vielleicht, das haben wir gar nicht erwähnt oder ganz am Anfang, wurde natürlich auch die Szenen, die Motorrad-Szenen abgewechselt mit, als halt Takashi ja von einem anscheinend rausgeholt wurde. Hatten
wir jetzt nicht erwähnt.
Da haben wir zum ersten Mal, glaube ich, die Proteste nämlich gesehen. Und da haben wir gleich am Anfang so ein Bild von vielleicht von der Gesellschaft, dass da gerade irgendwas am Laufen ist. Ja, darum haben wir dann halt am Anfang kurz die Szene, dann mal ein paar Explosionen und jetzt haben wir natürlich dann, dadurch, dass wir das Gespräch dann haben, als Kaneda mitgenommen wird, worum es jetzt wirklich geht, plus dann haben wir dann auch noch die Politikerrunde, das ist ja das Ding, das ist ja dabei, wo wir dann auch sehen, wer dann möglicherweise der Geldgeber war, wo wir einmal Ryu mit ihm gesehen haben und so.
Mhm. Ja, dieser eine Politiker mit den langen Vorderzähnen, der so ein bisschen aussieht wie eine Ratte.
Ja, oder Ratte, genau. Stimmt, Ratte passt besser.
Ja, was natürlich auch einiges über die Figur schon aussagt, ohne dass wir wirklich viel von ihm sehen.
Ja, irgendwo da war auch die Szene mit Kyoko, einem der drei
Kinder,
Psychic-Kinder, ja. Die anscheinend irgendwie Sachen vorhersehen kann. Und die hat halt gesagt, dass Tetsuo irgendwie den Untergang bringt oder so.
Ja, mit ihrem Traum, genau. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, diese miscellaneous Scenes.
Ja, das ist alles so ineinander übergegangen. Das kann ich gar nicht sagen, was da alles war.
Ja, durch das, dass der Film irgendwie 3 oder 4 Handlungsstränge hat und immer wieder verwebt, das ist ein bisschen schwierig, den stringent nachzuerzählen, so aus dem Kopf.
Ja, also ich habe hier zum Beispiel auch dann schon wieder bei mir stehen, was ist erst die Hälfte rum nach dem Ereignis im Babyraum?
Okay. Ja. Gerade das Ereignis, gerade dieser Ausbruch aus dem Krankenhaus, muss ich sagen, das hat mir richtig gut gefallen. Ich muss auch sagen, dass mich das leider in Anführungszeichen an Elfenlied erinnert. Ich habe deutlich schlechtere Anime, deutlich unnötig blutigere Ausbruchsszene, aber Elfenlied war auf jeden Fall an der Stelle direkt inspiriert von Akira. Ja, Und nicht andersrum. Das Problem ist immer, wenn man es in verkehrter Reihenfolge sieht, ja, ist ein bisschen schade.
Kurze Frage, hättest du die Szene gebraucht, als der Colonel nach der Politikerrunde in den Keller da geht, wo halt Akira mit der Eistür ist?
Nee, es ist ganz cool, dass man da irgendwie schon sieht, dass man da diese Sicherheitsmaßnahmen sieht, die ja Tetsuo später komplett überwindet. Aber ich hätte es nicht unbedingt gebraucht, hast du schon recht.
Ja, also das Einzige, was ich daraus geholt habe, war einmal, wie cool die Effekte sind, zum Beispiel, als das Eis dann von der großen Panzertür weggeht, als es geöffnet wird. Und ich glaube, war das auch der Moment, wo man zum ersten Mal wieder das Trommel gehört hat, die Trommel? So
Ja.
zum dem Trommelschlag? Okay. Das war auf jeden Fall ganz cool dann. Wir sieht dann, oder wir wissen dann, dass Akira anscheinend auch einer der Experimente war und irgendwie dann eingesperrt wurde. Aber ja, muss ich auch dir zustimmen, dass es irgendwie so ein bisschen nicht so gebraucht war. Und das will ich jetzt noch fragen, weil ich glaube, das war genau in dieser Szene, wo es dann zum Krankenhaus geschnitten ist. Da waren schon so zwei, drei Überblendungen, die sehr komisch waren in diesem Film, oder?
Jein, also es waren so ein paar auffällige Überblendungen,
Ja.
aber ich fand die oft, glaube ich, eher gut als
Okay,
schlecht.
auf jeden Fall, die Überblendung wirkte auch, dass die kaputt war. Ich habe auch noch mal eine andere Quelle angesehen und da wirkte es auch so. Da dachte ich schon so, okay, dann ist es vielleicht auch irgendwie so gedacht, einfach mal, hoffe ich mal. Aber das war auf jeden Fall, weil mir ist es schon am Anfang des Films einmal so ein bisschen aufgefallen, aber ich sage, okay, das war vielleicht ein bisschen unglücklich oder irgendwas habe ich nicht gesehen oder so. Aber das ist mir dann so aufgefallen, okay, das sah gerade falsch aus. Aber gut. Ja. Dann sehen wir das toll gezeichnete Bild von, oh, dieses Krankenhaus. Diese Details einfach, weil es ja einfach irgendwie so 100 Stöcke sind oder so, gelb und überall so ein bisschen, als ob das so aussieht, als ob da Möbel drin wären. Oh, geil, ey, dieser Background. Wow, muss ich ehrlich sagen. Kein Wunder, dass sie auch wirklich dazu so einen Zoom-Panning-Shot gemacht haben, weil das einfach mega super investiert.
Ja. Ja, vielleicht sollten wir noch kurz anmerken, dass in diesem Krankenhaus natürlich, abgesehen von Tetsus Ausbruch und diesem Babyraum, auch noch die Terroristen, Rebellen, je nachdem, wie man es sehen will, eingebrochen sind, um eben Tetsuo da rauszuholen.
Ja.
Was ja dann zu dieser Konfrontation in dem Babyraum führt.
Genau, richtig, ja. Wir haben da, was ich cool, eigentlich cool finde. Er hat ja dann auch diese Halluzination natürlich von den Kindern dargestellt, was ja eigentlich mega gut ist, um halt die Animation zu zeigen, weil es ja was Fantastisches ist, was ja sich unbedingt da drin ist und so weiter. Ich bin aber, glaube ich, jetzt einfach schon, obwohl ich nicht so viel Medien in meinem Leben gesehen habe, von diesen Spielzeug, Monstern, irgendwie ein bisschen leid. Also das war dann so ein bisschen, ja, okay, ich warte einfach mal ab, ich gucke mal vielleicht mir ein bisschen Details an, aber das war es dann auch. Das fand ich eher so, glaube ich, damals auch hätt's, oder beeindruckender vielleicht auch so ein bisschen. Oder wenn ich jetzt auch ein paar Jährchen noch früher das vielleicht gesehen hätte. Aber so ist halt dann auf jeden Fall nett, um da ein bisschen was reinzubringen, was ein bisschen anders ist vielleicht. Ja. Weißt du nicht, ich weiß nicht, wie du siehst. Wie fandest du die Szene? War ganz cool.
Ja, auf jeden Fall. Ja, gerade diese Symbolik der Kinder, also diese Symbolik, mit der diese kindlichen Figuren
Weil die ja nichts anderes kennen. Das sind halt
kommen.
Kinder.
Ja, genau. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die sind auch schon deutlich älter, weil die sind ja in ungefähr so alt wie Akira. Die sind ja zusammen mit ihm durch diese
Ach so, stimmt, ja.
Experimente gegangen.
Stimmt.
Also die sind schon irgendwie Mitte 30 oder so, aber halt in diesen Kinderkörpern mit total weißen Haaren und faltigen Gesichtern. Es ist generell sehr creepy, was da den Kindern angetan wurde.
Ja, dann haben wir den Flug durchs Krankenhaus. Es war auch ganz schön animiert, fand ich.
Ja, genau.
Und dann sagtest du ja schon, währenddessen haben wir halt, dass die Terroristengruppe zusammen mit halt Kaneda sind unten, gibt es halt diese berühmte Szene im Abfluss. wo dann so ein fliegender Gleiter, Hovergleiter oder sowas mit Geschütz versucht natürlich die aufzuhalten. Und dabei gehen von den Terroristen, Anti-Regierungsleuten zwei drauf? Einer? Geht da überhaupt einer drauf?
Also es geht auf jeden Fall einer drauf. Ich bin mir
Einer.
nicht ganz sicher.
Ja. Also Rio
Naja,
überlebt
auf jeden
und
Fall,
Kaneda und
das ist ja
Kay
auch.
kriegen halt einen Gleiter und schaffen es dann ins Krankenhaus.
Ja, das ist ja auch alles irgendwie nicht so wirklich substanziell. Wirklich weiter geht's ja dann erst nach dieser Babyraum-Szene.
Ja, wo man dann merkt, oh, okay, Teenager mit psychischen Kräften, vielleicht nicht so eine gute Idee.
Ja, der General putscht dann auch gegen die Regierung. So nebenbei.
Auch Eier aus
Tetsuo
Stahl. Dann
flieht.
schießt mich doch, er schießt mich doch, ihr wisst, dass ich recht habe.
Tetsuo flieht, legt erstmal diese Bar vom Anfang in Schutt und Asche, trifft seine alten Kollegen, macht einen davon auch noch fertig, und geht ja dann generell auf eine Rampage durch die Stadt auf dem Weg zum Olympiastadion.
Richtig. Ich muss sagen, das fand ich irgendwie so. Die Szene war zwar cool, aber zumindest, dass der eine Typ gestorben ist, hat irgendwie keinen Impact gehabt. Ich weiß nicht, ob der hätte es haben sollen.
Ja, auch dass sie sein Motorrad dann gegen die Wand gefahren haben, war ein bisschen weird.
Ja.
Aber man muss auch dazu sagen, ist seltsam, dass 2020 Olympiade in Tokio irgendwie immer unter einem schlechten Stern steht. Aber
Tja.
naja, konnte man damals noch nicht wissen.
Ja, Kaneda und Kay sind dann im Gefängnis. Da ist, sehen wir dann auch, dass zumindest von Kay Besitz ergriffen werden kann, von Kyoko, also die, die auch.
Ja, das haben wir vorher ja auch schon mal gesehen.
Ja, wo dann auch so gezeigt wird mit dem Make-up unter den Augen, dass man so
Ja,
sieht, ah,
an der
okay, hier
Stelle kriegen
gerade.
wir auch das erste Mal wirklich erklärt, was mit Akira los ist.
Ja,
Oder was
genau.
Akira überhaupt ist.
Ja. Ich war mir zu dem Zeitpunkt auch nicht sicher, weil irgendwas wurde von den drei Kindern gesagt, ob Kay jetzt auch irgendwas Besonderes hat oder halt nur wirklich, dass sie halt Besitz genommen werden kann von Kyoko, ob da vielleicht noch was, vielleicht ein Original dann ist, dass sie noch Kräfte kriegt oder sowas.
Nee, ich glaube,
Aber
das ist
ja, die beste
einfach
Szene
so.
in der Zelle fand ich das Achselzucken von Kaneda. Habe ich mir gleich mal gespeichert, dass ich da ein GIF raussuchen muss und speichern muss. Weil es war schon gut. Das ist auch so, wo man echt mal sieht, weshalb ich es auch die überhaupt mir so gemerkt habe, ist halt, dass die Animation so dynamisch war von seinem Gesicht zu halt, wie er die Achsel gezuckt hat und so weiter. Aber gut. Ja, dann kommen wir. Ach, da habe ich auch noch was. Dieses Uber Eats Post-Dreirad vom Panzer. Wo dann Kaneda sein ikonisches Cape aus dem Schaufenster
Ja.
zieht.
Ja.
Und dann.
Generell diese Rampage durch Tokio ist auch noch sehr ikonisch, glaube ich.
Ja. Und da hat er jetzt auch seit dem Krankenhaus sein ikonisches Big Brain.
Outfit. Ja. Ja, Big Brain,
Ja.
genau.
Ja, dann gibt es die Jesus-Szene zwischen Kaneda und Kay, wo dann Kay abhaut, beziehungsweise teleportiert wird oder so. Du hast ja schon gesagt, irgendwie wird das Motorrad halt zerstört, weil halt.
Ja, in der Tat wird das Motorrad zerstört.
Ja, und dann halt Tetsuo wird so ein bisschen zu einem. Wird als Akira bezeichnet und so, und halt als Jesus-Gottesfigur, wo dann halt die Revolution auch startet, so ein bisschen, dass alle ihm hinterhergehen und versuchen, an die Regierung immer zu stürzen, und Tetsuo geht halt zu dem Punkt, wo Akira sich befindet. Ja, und währenddessen, ach, das ist ja auch noch so ganz, dass dieser komische Ryu, dass der ja noch zu dem Politiker geht, dass sie dann irgendwie beide sterben, er stirbt, während er die Revolution sieht. Und der Politiker stirbt da halt einfach mit seinem Geld, und weil er seine Medikamente nicht genommen hat, war jetzt
Ja,
auch was, was ich gebraucht hätte, irgendwie so.
vor allem diese Realisierung von dem Rebellen, dass er da ausgenutzt wurde, tut schon auch ein bisschen weh.
Ja, aber er hat seine Revolution gesehen. Das war doch schön.
Ja. Ja, genau, das ist ja dann diese ganze Menschenmenge, die sich, jetzt wollte ich schon fast Akira sagen, die sich Tetsuo anschließt. Kaori trifft ihn ja dann auch nochmal und sagt, hey, warum nennen dich die ganzen Leute Akira? Oder warum nennen alle Leute Tetsuo Akira? Ja, und dann, eigentlich, wir können ein bisschen in den Schnelldurchlauf
Ja.
gehen, weil an der Stelle ist eigentlich auch nur noch Action.
Ja, also er reißt halt
Bis
dieses
zu dem
komische Gefäß mit
Olympiastadion.
Akira raus.
Genau.
Das
Der reißt
auch.
dieses Gefäß aus, macht es auf, sieht, ah, okay, Akira ist nur noch ein Haufen Proben von Akira
Ja.
oder ein Haufen Körperteile.
Und weil halt Kaneda weiß, dass Akira, dass Tetsuo halt sein Motorrad so geil findet, fährt er halt mit dem Motorrad dahin und halt mit so einem komischen Laser, die irgendwie die Garde hat.
Ja, der schnappt sich diesen Laser einfach, um Tetsuo aufzuhalten, weil soweit. Das war auch so. Das fand ich auch eigentlich eine Schlüsselszene, da wo du vorhin gesagt hast mit dieser Jesus-Szene.
Ja.
Da sagt einer von den Kindern: Ja, Tetsuo gehört jetzt zu uns, er ist einer von unseren Freunden, deswegen müssen wir ihn aufhalten. Und Kaneda ist. Hat im Prinzip genau denselben Gedanken. Es ist mein Freund, deswegen muss ich ihn aufhalten und macht sich aus demselben Grund los, was ich ganz cool fand. Ja, dann letztendlich wird er dort konfrontiert von Kaneda, von der Armee und ja, es kommt zu einem Kampf und das ist alles so ein bisschen meh.
Da
Ja,
wird auch das
cool.
Glockentheme wieder erweitert, plus dann wieder so im
Genau.
Soundtrack mit Ausatmen und so, was sehr stark war, fand ich sehr gut.
Und letztendlich wird an der Stelle Tetsuo zu diesem riesigen Monster aus Metall und Beton.
Nicht ganz.
Nicht ganz?
Nee, darum, das sagte ich, das dachte ich nämlich auch, aber
Ach so, nee,
danach sind
warte.
20 Minuten und die hatte ich nicht mehr in Erinnerung.
Ja.
Genau das gleiche, Lukas.
Zwischendrin wird auch noch dieser Lasersatellit gepowert,
Genau.
was ganz cool ist. Weil der ja auch symbolisch so ein bisschen für diese Waffenforschung steht und für das, dass das voll und ganz ausgeartet ist, in den Dritten Weltkrieg gegipfelt hat und so weiter. Und dann fliegt Tetsuo da hoch und macht das innerhalb von 0, nichts kaputt.
Ja. Also vorher ist ja auch das.
Was? Ja?
Das kann er da ja versagt hat, weil sein Laser dann keine Batterie mehr hatte.
Genau. Ach stimmt, die gehen ja dann sogar nochmal zurück und laden
Genau,
den Laser
das
nochmal
meine ich
auf.
nämlich. Da ist nämlich auch noch ein Punkt, weil ich ja vorhin gesagt habe, was
Ja,
nicht so gut
Moment,
gefallen
jetzt habe ich
hat.
doch irgendwas in dem Film durcheinander
Ja,
geschmissen.
hier ist nämlich dann auch die Szene, weil ja dann Sachen runterfallen, da fallen die Steine runter. Da ist dieser Kaneda-Comedy-Moment, wo er aus den bei den herunterfallenden Steinen also comic-mäßig ausweicht, wo er auch so runterrollt. Das Runterrollen fand ich sah cool aus. Aber irgendwie auch der ganze Moment war schon wieder so ein bisschen, okay, ein bisschen Comedy rein. Ja. Aber dann, genau, danach zieht er sich halt zurück. Das Militär sagt halt Scheiße, unsere Sachen sind jetzt eigentlich kaputt. Und er geht dann halt ins Olympiastadion, setzt sich dann, weshalb auch immer, wieso ist da dieser Thron mit
Dieser
Sonnensymbolik? Was weiß ich?
Olympiathron.
Er setzt sich halt dann da drauf. Und Kaori geht halt zu ihm, findet ihn halt.
Genau, da ist dann diese Kaori-Szene, wo sie noch fragt, warum nennt dich jeder Akira?
Ja. Dann der Colonel kommt halt mit der Pistole rein und Kanin, der macht sich halt mit seinem anderen Kumpel da, bauen halt diese zwei Batterien an seinen Strahler rein, dass er dann halt mit seinem
Ey,
Motorrad da
Alter, deine
reinfällt.
Karre brennt.
Genau. Und
Das
dann
fand ich einen
kommt.
guten Moment, das hat die Spannung ein bisschen aufgelockert.
Ja. Und dann kommt halt, dass er Kopfschmerzen hat und jetzt seine Macht langsam nicht mehr kontrollieren kann. Und
Ne,
dann kommt das
langsam, der kann
Ganze.
die ja schon ein bisschen länger nicht mehr so gut kontrollieren.
Ja, und dann kommt das, was du gesagt hast mit dem Fleischblob. Der Arm wird zuerst. Also er hat ja zuerst einen Arm verloren, das macht er dann als
Ja, das
Maschine
wird ja
wieder.
dann mechanisch
Und
und dann.
dann wird aber alles Fleischblob, riesiges Fötus, Baby, Kind,
Da kommt ja dann auch
bla.
dieser Kaneda-Hilf-mir-Moment.
Ja.
Ja, und wo
Hab ich.
seine Hochmut endgültig gegipfelt hat und wieder zurückgefallen ist, mehr oder weniger.
Hier habe ich zwei Punkte von mir. Einmal Tetsu, Doppelpunkt, hilf mir, Klammer auf, nicht verdient, Klammer zu. Später
Kaneda hilft mir, oder?
Tetsu, Doppelpunkt, habe ich gesagt.
Ach so, okay.
Tetsu, Doppelpunkt, hilf mir, nicht verdient, Klammer zu. Und das andere
Nicht
sagt
verdient.
sagt dann hier, ich glaube, das sagt Takashi oder sowas, Doppelpunkt, hilf Kaori, Klammer auf, verdient, Klammer zu.
Ja,
Ja.
letztendlich
Und dann kommt auch die
geht das
schöne
Ganze.
Tetsuo! Kaneda! Tetsuo!
Tetsuo!
Kaneda!
Kaneda! Ja.
Ja. Und natürlich, die Kinder sind gute Kinder, speziell Good Boy Takashi. Könnten zusammen den Jungen retten, lächeln, wissen, dass es nicht ihre Schuld ist, aber sie helfen trotzdem und opfern sich.
Ja, letztendlich taucht ja Akira auch wieder auf und löst diese Situation auf. So ein bisschen auch zeigend, dass Akira keine böse Waffe ist oder sowas, kein urböses Etwas, was die Menschheit zerstören will, sondern einfach auch nur ausgenutzt wurde und im besten Fall der Menschheit helfen wollen würde.
Ja, und dann entsteht halt am Schluss irgendwie ein kleines Universum, wo halt innen drin halt Dinge passieren und
Und
dann
verschwindet
Kaneda
wieder.
rausteleportiert wird.
Genau.
Ja.
Ja. Insgesamt, Fazit zu dem Film.
Ich habe noch so zwei, drei Punkte, die ich erwähnen will, aber willst du gleich ein Fazit ziehen oder meinst du jetzt einfach nur, weil wir jetzt gerade am Ende angekommen sind?
Nee, wir sind ja jetzt am Ende angekommen. Dann mach deine paar Punkte auf jeden
Okay,
Fall noch.
also einmal zwei sehr gute Szenen, die richtig gut aussahen. Das war einmal, als diese Facility oder diese Kugel rausgezogen wurde. Das Bewegen der Kabel durch die Luft mit diesem White Shot war richtig krass.
Ja.
Also es war ja schon dreidimensional. Ich denke mal, vielleicht wurde es gerotoscoped ein bisschen, weil es sah auch richtig flüssig aus. Ich glaube, es war auf Einsen animiert. Das war mega gut.
Bist du dir sicher, dass Ende der 80er gerotoscoped werden konnte?
Also, wenn du irgendwelche. Du musst ja nur einen Film aufnehmen, oder was meinst du gerade?
Ach so,
Du kannst ja, du
ja.
musst ja einfach nur drüber zeichnen, du Fischi.
Ja, nehmen. Ja, okay.
Das ist ja auch das Gleiche, was irgendwie Disney-Filme gemacht haben. Ah, okay. Und das andere ist der Kamerashot, wo Tetsuo vom Colonel in die Schulter geschossen wird und dann in die Kamera fliegt. Ah, oh, sieht es gut aus. Und natürlich die Zerstörung der Stadt und Gebäude ist ganz geil. Ja. Und das letzte noch, die Musik, als das kleine Universum entsteht am Schluss, hat mich ein bisschen an die Docking-Szene aus, wie heißt's? Christopher Nolan.
Ja, Moment, lass mich
Wie
überlegen.
heißt der denn für nochmal? Interstellar. Interstellar.
Interstellar,
Hat
genau.
mich an die Docking-Szene ein bisschen an Interstellar erinnert. Da hat sich vielleicht jemand inspirieren lassen.
Ja, Christopher Nolan lässt sich ja ganz gerne mal inspirieren und sagt danach, oh, habe ich noch nie
Ja,
gehört.
also er hat es natürlich nicht komponiert, aber.
Nee, ja, ich weiß nicht. Ich bin nur immer noch ein bisschen salty, dass er Satoshi Kon immer noch keinen Credit gibt.
Ja. Also, Fazit, der Film ist ein fucking Augenschmaus. Jetzt ist mir auch auf jeden Fall der Soundtrack nochmal eher in Erinnerung geblieben und ich kann verstehen, Atmosphäre und so weiter ist halt richtig geil. Und wenn ich den Film halt damals auch gesehen hätte im Kino, dass ich mich davon inspirieren lassen würde, kann ich komplett nachvollziehen. Ja, also ist echt cool. Ich habe ja schon gesagt, was mir leider nicht so gut gefallen haben. Ironischerweise halt die Supernatural-Cypher-Elemente ist halt leider nicht so gut, wie ich dann für den Film gehofft hätte. Und halt das Ende ist natürlich einfach den 2 Stunden geschuldet, dass man einfach irgendwie so ein
Ja.
Meta-Ende, meta-existenzielles Ende haben
Du
will
hast
oder
scheinbar
so.
nicht viele alte Science-Fiction-Filme geschaut. Mal abgesehen von Interstellar, der noch gar nicht so alt ist. Also sowas wie 2001 Space Odyssey, eigentlich auch dasselbe. Existenzielle Ende bis zum geht
Ja,
nicht
aber
mehr.
hier ist ein
Blade
bisschen
Runner ja auch
unverdient,
so
finde ich
ähnlich.
halt. Das ist halt so das Ding.
Ah, ja, stimmt, dass auf einmal ein Universum entsteht und wieder in sich zusammenfällt. Na, kann man schon sagen. Ich muss sagen, mir hat der Film beim zweiten Mal schon auf jeden Fall besser gefallen.
Ja, das kann ich auch sagen. Das kann ich, glaube ich, auch sagen, ja.
Und es sieht natürlich gut aus. Was ich noch echt wichtig finde, ist, es ist einfach ist so ein Science-Fiction-Basiswerk, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Aber immer, wenn du irgendwelche Science-Fiction-Komponenten dir überlegst oder über die nachdenkst, irgendwelche Themen und so weiter, kann es sein, dass dir irgendwie einfällt, oh, warte, war sowas nicht in Akira auch? Teilweise was für uns halt noch so ein bisschen wie ja, zusammengeworfene Elemente wirkt, ist halt thematisch eine Grundbasis für ein ganzes Genre oder mit eine Grundbasis für ein ganzes Genre und auch sehr prägend. Dazu kommt, wenn du dazu zurückgehst und ein paar Querverweise ziehst, sind viele von den Elementen dann doch nicht so random, wie sie vielleicht anfangs erscheinen. Und du hast natürlich, ja, kannst natürlich auch sehr in die Tiefe gehen, was den Film angeht. Also nicht nur Breite, sondern auch Tiefe. Genau, also ich werde das auf jeden Fall vielleicht noch ein paar Mal zitieren, vielleicht noch ein bisschen weiter reinarbeiten, weil ich mag den Film. Ich mag den.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Film, den ich mir eher vorstellen kann, öfters mal zu gucken. Einfach weil ich gerade mein Interessengebiet, das ja so einer der Meilensteine davon ist, einer der Meisterwerke. Und dadurch, dass ich ja auch vorbereitet drauf bin, was, auch wenn ich die letzten 20 Minuten vergessen habe, was so drin vorkommt, kann ich dann auch so ein bisschen meine Expectations im Zaum halten. Meine Erwartungen kann ich dann so sagen, so okay, ich weiß, Story muss ich nicht so arg drauf achten, fühle ich einfach rein in die Ästhetik, dann geht es schon in die Atmosphäre.
Fühl dich einfach
Ja.
rein. Okay. Ja, generell so ein bisschen wie Akira selbst war auch unsere Zusammenfassung ein bisschen drunter und drüber. Ja, die Aneinanderreihung von den Szenen macht tatsächlich teilweise, glaube ich, eher ein bisschen weniger Sinn. Deswegen wirkt es auch ein bisschen chaotisch. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, das nachzuerzählen, glaube ich.
Ja, also das ist ja auch nur so ein bisschen, was uns gut gefallen hat an bestimmten Sachen und so weiter. Und wie halt dann so ein bisschen aufgeht. Aber zumindest, ich fand Konzepte ganz cool. Gerade auch mit, dass man im Hintergrund ein bisschen mit der Anti-Regierung, mit den Terroranschlägen, religiösen Sachen hatte. Aber die sind halt für mich null aufgegangen am Schluss. Das fand ich halt ein bisschen schade einfach.
Gerade mit den religiösen Dingen gibt es für mich eine sehr coole Schlüsselszene. Und zwar, die folgen ja alle Tetsuo und dann sind die auf dieser Brücke. Dieser eine religiöse Leader sitzt auf der Sänfte und schwingt seine Rede: Hey, es muss alles zerstört werden für einen Samen der neuen Welt. Und dann, wenn diese Brücke einstürzt und er am Abrutschen ist Richtung Wasser, kriegt er auf einmal richtig Panik und sagt: Ah, ich will nicht sterben, rettet mich, so Sachen, ne? Ganz schöner Scharlatan. Ganz schön,
Ganz schöner Charlatan.
ganz schöner, wie hieß das? Letzt hat das jemand ganz gut genannt. Naja, so ein Katastrophenprophet, Untergangsprophet, genau.
Okay, ja.
Die immer den Untergang beschreien und in dem Fall ja sogar sagen: Der Untergang ist wichtig, wir müssen untergehen, damit was Neues entstehen kann. Und dann, wenn es dann soweit ist: Was? Wir gehen unter? Nein, 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 nicht mit mir. Ich will nicht untergehen.
Gut,
Naja, okay.
das war auf jeden Fall nochmal eigentlich recht schön, so nach 4, 5 Jährchen. Kann ich mir merken, für andere Filme, so nach 4, 5 Jahren kann man sich schon mal angucken.
2018 ist 5 Jahre her. Wahnsinn. 6 Jahre. Okay.
Ich habe halt gemacht, weil es sind ja noch nicht. Ich habe im September geguckt, nein, aber okay. Ja,
Okay.
und der nächste Film, den habe ich nicht gesehen vorher. Das war mein
Den hast du
erstes Mal.
vorher nicht gesehen. Okay. Nächster Film ist tatsächlich Ghost in the Shell.
Habe ich mich drauf gefreut.
Ja, da hatten wir ja auch kurz drüber gesprochen. Ich hatte Ghost in the Shell vorher schon mal gesehen. Für mich war im Hinterkopf noch so geblieben: Ja, ganz interessante Konzepte, viel zu lange Establishing Shots, haben zwar die Szene immer ganz gut gesetzt, aber ja, viel zu lange. Und wir haben angefangen, diesen Film zu schauen. Und Also Julian und ich zusammen plus noch jemand haben angefangen, diesen Film zu schauen. Und nach 5 Minuten, wenn der Film so richtig erst anfängt, hieß es, ja, auf jeden Fall, Lukas, du hast dich nicht falsch erinnert. Ja, der Film lässt sich Zeit, diese Cyberpunk-Atmosphäre richtig darzustellen, einzufangen und darzustellen. Aber ich glaube, das macht ihn auch gar nicht so schlecht, beziehungsweise es macht ihn noch mal herausragend.
Ja, du hast ja gesagt, das ist auch eins der ja, Basiswerke für
Science-Fiction-Basiswerke.
Science Fiction. Und ich sage ja auch immer zum Spaß zu anderen Leuten oft, wenn es um bestimmte Filme und so weiter geht, wenn es halt um Anime geht, die normale Filmkritiker mal gesehen haben, ist halt immer Studio Ghibli, Satoshi Kon, Ghost in the Shell und Akira, wovon wir jetzt heute schon mal zwei gesehen haben. Heutzutage vielleicht auch noch mal sowas wie Your Name oder so, wenn man da mal was mitbekommen hat. Aber das sind
Ja,
auf jeden Fall so
generell die
Sachen, die
neueren
auch.
Makoto Shinkai-Filme sind da in der Regel auch noch mit dabei.
Ja.
Gerade wenn man irgendwie so mitbekommt, Suzume hat Deutschland Premiere auf der Berlinale gehabt oder so, da merkt man, ja, okay, das sind
Darum
so
sag
die
ich ja
Dinge,
heute,
die.
so den wahrscheinlich ein bisschen früher, bevor jetzt der Your Name-Effekt war, war vielleicht eher noch ein Ticken Hosszo da. Aber das ist auf jeden Fall so wirklich diese vier
Ja, aber
Sachen, sage ich mal so.
hast du dann niemals zu dem Ausmaß wie jetzt ein
Ja, richtig.
Shinkai?
Darum habe ich die beiden auch in
Nie.
Klammern genommen.
Okay.
Aber genau. Und ich habe mich natürlich auch drauf gefreut. Ich wusste zwar auch, das ist natürlich irgendwie Basiswerk für auch Cyberpunk, speziell auch irgendwie, wenn es darum geht, Identität, was ist dann noch dein Ich oder sowas, wenn du vielleicht digitalisiert wurdest oder so Zeugs. Das hat man so ein bisschen im Kopf. Um
Genau.
was es genau geht, weiß ich halt nicht. Major kennt man. Man hat auch schon genug von den ikonischen Szenen mal gesehen. Auch Vergleiche, welche Szenen zum Beispiel mal dann übernommen wurden für Matrix oder das überhaupt für Matrix halt eine Inspiration war, hat man alles schon tausendfach gehört. Aber dieses Mal habe ich jetzt zumindest den original ersten Film, weil es ja auch eine Adaption eines Mangas, gesehen und da habe ich mich zumindest auch mal drauf gefreut. Ja.
Ich kann kurz sagen, ich habe den Film schon mal gesehen, fand den eher okay, vielleicht eher sogar durchschnittlich oder in Richtung langweilig gehend. Dann habe ich ja Standalone-Komplex gesehen, was so als Serie sehr gut ist, mochte ich sehr gerne. Und den Standalone-Komplex-Film, der auch ziemlich gut war. Deswegen habe ich so ein bisschen gedacht, ah, ist das vielleicht neuer Kontext? Nein, gar nicht. auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, nochmal in Ghost in the Shell reinzugehen und nochmal von Anfang an zu schauen, hat er mir deutlich mehr Spaß gemacht. Und man hat auch, wenn man nicht so sehr aufpassen muss, weil man schon ungefähr weiß, was passiert, hat man auch mehr Zeit, über verschiedene Dinge nachzudenken. Und es ist halt einfach wahnsinnig. Kurz noch zum Vergleich zu der Serie. Togusa hat in der Serie in Standalone-Komplex vom Design irgendwie ein sehr großes Upgrade bekommen und Batu ein sehr großes Downgrade. Tut
Okay.
mir echt leid, beziehungsweise freut mich richtig.
Also das ist das, was man unten wahrscheinlich sieht, ne? Die zwei Character Designs.
Was meinst du mit
Bei
unten?
My Animalist. Sorry, ich bin gerade schon drauf.
Bei My Animalist. Ja, ich glaube, das sind die aus der Serie und
Ja.
nicht aus dem Film.
Man muss sagen, der Film ist 1995 erschienen, das heißt jetzt natürlich auch beeinflusst von Akira 6 Jahre davor. Ist auch noch in Cell Animation, auch wenn man genug jetzt auch dann Computergrafik-Zeugs da gesehen hatte. Also CGI wurde natürlich auch ein bisschen angewandt. Und
Kurze Anmerkung zu dem, was du gerade übrigens sagst. Der Ghost in the Shell Manga hat gestartet 3 Monate, nee, 9 Monate nachdem Akira in die Kinos gekommen ist.
ja, vielleicht inspiriert ein bisschen, wer weiß. Aber das ist natürlich auch in eine Ticken andere Richtung gehend. Ja. Gut.
Ja,
Ich glaube, wir können
natürlich,
echt
ja.
grob, wir können wirklich, glaube ich, ganz grob den schnell mal zusammenfassen, weil da passiert eigentlich gar nicht so viel, ne?
Ja, der Film ist auch nur 83 Minuten
Ja,
lang.
was ich sehr gut fand, hat
Und
mir gut gefallen, dass er so
und
prägnant
diese
war.
Establishing-Shots sind halt auch wirklich echt lang.
Ja, und die gefallen mir auch sehr gut, kann ich dir schon mal sagen.
Kurz zusammengefasst, wir begleiten Sektion 9, ich meine Sektion 9? Ja, Sektion 9, auf der Suche nach dem Puppenspieler. Das ist ein Hacker, der ja, Menschen übernimmt, beziehungsweise ihre Erinnerungen und so weiter überschreibt und sie für ihn arbeiten lässt. Da sind schon super viele Konzepte. Allein wenn ich das erkläre, Erinnerungen überschreiben, was macht dann eine Person zur Person, wenn nicht die Erinnerung, ist schon so ein riesen Batzen, der ja auch in dem Film mit dem Müllabfuhrfahrer nochmal deutlich gemacht wird. Wahnsinn. Allein dieses Konzept. Aber wir sind eben auf der Suche nach dem, treffen ein paar von seinen Opfern bzw. Komplizen in ein paar Actionsequenzen. Da sind ja auch ein paar Bekannte dabei. Diese Eröffnungssequenz, wo der Major von dem Haus springt, unsichtbar wird, die Leute zusammenschießt und wieder rausspringt, wieder unsichtbar wird, ist ja super ikonisch. Und auch der Kampf mit dem einen Informanten im Wasser
Genau,
ist
auf dem
ja auch
Wasser.
doch sehr bekannt.
Ja, es gibt dann die
Verpasse ich gerade was
Konfrontation.
oder geht.
Wie bitte? Was? Ich hätte es, wäre zur Konfrontation dann, als der Puppenspieler in einer Puppe gefangen, in der Station von hier,
Genau, das wäre
gibt's
nämlich meine
einen?
Frage gewesen. Kommt zwischen dem Kampf im Wasser und dem Auftauchen dieser Puppe noch irgendwas?
Ja, also so Sachen wie, dass sie ja auf dem Boot sind, dann darüber reden und sowas halt.
Ach so,
Aber.
mit dem Sinken und diese ganze Spiegeldiskussion. Stimmt,
Ja,
das ist eigentlich
aber.
auch ein integraler
Genau,
Bestandteil
aber das ist ja jetzt
von
kein
der
Plot. Darum meine ich
Auseinandersetzung
einfach
mit dem
kurz,
Major.
was alles passiert. Kann man kurz zusammenfassen.
Ja, klar, das ist
Ja.
plottechnisch nicht so
Dann
relevant.
kriegen wir halt mit,
Also,
mehr oder weniger, es
ja.
gibt eine Verschwörung, weil anscheinend das Ausland, USA, zusammen mit. War das Nummer 6 im Außenministerium oder
Ja,
irgendwas?
Sektion 6 oder Sektion 7,
Ja,
irgendwie
6 und 6
sowas.
oder 7, holen sich dann halt diese Puppe mit dem Puppenspieler raus und
Genau.
Sektion.
Der Puppenspieler eröffnet irgendwie auch, dass er ein Wesen ist, was aus dem Cyberspace generiert wurde, was
Genau.
sich selbst generiert hat. Ja. Und
Und
eben scheinbar ein Ghost besitzt. Die Amerikaner und die andere Sektion wollten das irgendwie waffenmäßig einsetzen.
ja, und er ist halt entkommen.
Und genau, als das dann rauskommt durch Ermittlungsarbeit, hey, der Aufzug ist schwerer, als er sein sollte, da ist noch eine unsichtbare Person mit dabei.
Ja, wie gesagt,
Ja,
wir haben jetzt gestohlen.
gibt es
Sektion
diese.
9 geht denen hinterher. Dann ist das Ganze im, was ist denn das, eine alte Zugstation oder so? Oder ne, Museum ist es, oder? Museum.
Ich glaube, das war eine alte Zugstation tatsächlich.
Ja, aber ganz weird, dass
Ein
sie da
alter
so
Bahnhof.
diese ganzen Sachen da an der Wand haben. Aber gut, auf jeden Fall.
Ja.
Und da geht es dann darum, dass halt versucht dann unser Major sich reinzuhacken. Währenddessen reden die halt so ein bisschen philosophisches Zeug. Dann verschmelzen sie zu einem. Währenddessen sind halt die Amerikaner schon da und versuchen halt die Beweise zu zerstören. Unser Bato, unser guter Kerl, schafft es zumindest, den Kopf zu retten, weshalb dann das verschmolzene Wesen am Schluss auf den Kinderkörper gesetzt wird und dann schön in die Stadt schaut. Ist ja eigentlich ganz geil gerade. Ja. Das war so ungefähr das Ganze. Ja, und dann geht es halt, du hast es schon gesagt, um das Selbst. Was bin ich? Bin ich überhaupt noch Mensch, wenn ich überhaupt komplett aus allen Einzelteilen nur nicht biologisch bestehe? Was ist mein Gehirn? Was ein richtig, also Ghost wurde ja ungefähr erklärt, dass es halt sowas ist wie ein digitales Selbst, in Anführungsstrichen, digitales Gehirn. So. Und dann halt, das habe ich nicht 100% jetzt verstanden. Darum frage ich dich kurz, ist. Wie ist jetzt gemeint, ist der Major halt komplett mechanisch, also nicht biologisch, aber irgendwann mal ihr Selbstgehirn, in den Ghost geuploadet worden oder so? Weil das ist ja so der große Aspekt, weshalb sie jetzt so, bin ich noch ein Mensch, bin ich noch echt oder wie auch immer, ja.
Sie ist halt so weit augmentiert, dass soweit ich weiß, ist sie so weit augmentiert, dass sie von einem Cyborg nicht mehr wirklich unterscheidbar ist, aber sie war mal ein Mensch. So ein bisschen dieses, wie heißt das, wie viele Teile von einem Boot kann ich austauschen, ohne dass es ein anderes Boot wird?
Ja.
Wie heißt das nochmal?
Wenn du Bootmetapher eingibst, findest du es wahrscheinlich.
Okay, so wichtig ist es mir auch.
Okay, dann ist es nicht. Suchst du es jetzt
nicht? Nein, ich suche das jetzt nicht.
Weißt du, dieses Hört hat sich mal eben kurz in diese Pause. Das wirkt gerade
so. Nein, ich suche das jetzt nicht.
Okay.
Lass uns weitermachen.
Irgendwie Theseus oder so? Irgendwie sowas in die Richtung. Das war griechisch auf jeden Fall. Aber,
okay.
Ja, genau. Und das ist halt so, das habe ich mir so ungefähr gedacht, aber dadurch, dass ein Ghost nicht krass erklärt wurde, es wurde halt gesagt, das ist ein Ghost, ich wusste jetzt nicht, ob das vielleicht, man hat ein normales Gehirn und da hat man so ein Zwei-Chip oder so, man hat jetzt oft genug jetzt andere Sci-Fi-Sachen gesehen, wo es vielleicht in die Richtung geht oder ob jetzt einfach, du hast dann ein digitales Gehirnspeicher-Ding und da wird halt dein selbst von deinem biologischen reingesichert oder so, das wusste ich halt jetzt nicht und ich glaube, das wurde also nicht krass erklärt, ist vielleicht auch nicht so wichtig, aber genau, und dann ist halt, was du schon gesagt hast, dass sie halt sagt, sie weiß nicht, ob sie davon zu unterscheiden ist oder nicht. Und so zieht sich das halt das Ganze ein bisschen durch, dass sie vielleicht am Schluss ihre Antwort findet oder nicht. Und sie natürlich dann im Gespräch am Schluss ist mit einem Wesen, was auf jeden Fall komplett aus dem Digitalen entstanden ist und sich aber trotzdem als etwas Lebendiges fühlt oder denkt, dass es lebendig ist.
Ja. Ja. Ganz kurz, du hast ja du hast ja Museum, Zugstation, diesen Baum angesprochen, der da als Dekoration ist.
Richtig.
Weißt du, was das ist?
War das nicht, verdammt, wie heißt es denn nochmal?
Das ist nämlich das, was ich gerade nachgeschaut habe.
Das religiöse Ding, mir fällt gerade der Name nicht ein.
Das ist Sephiroth Tree of Life oder
genau,
oder
Baum des also Lebens. Das, was im Evangelion Opening ist, ne?
Genau ja, das.
Also das war, ich das wusste gar nicht, wie der Name ist.
Ich glaube auch, der komische Baum auf der Tür bei Fullmetal Alchemist ist
eigentlich auch
so
genau,
in diese Richtung.
Ja.
Scheint in Japan sehr, sehr beliebt zu sein. Sephiroth ist ja auch durchaus ein bekannter Charakter. Das hat ja hier auch eine Bedeutung, weil ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber das zeigt ja auch irgendwie die Beziehung zwischen dem Physischen und dem Metaphysischen und das ist ja gerade der Aspekt, der in diesem Museum-Bahnhof passiert. Da wird eben das Metaphysische, die beiden Ghosts, die beiden Seelen im Prinzip, werden dort ja verbunden und das geht ja über die physische Ebene hinaus, aber es wird auch eine neue physische Entität ja geboren, in dem Sinne, dass die beiden sich ja verbinden und ein Kind zeugen. Es ist ein bisschen umständlich, wie sich Cyborgs fortpflanzen. Ich habe das in der Schule anders beigebracht bekommen, aber naja.
Ja.
Genau. Ja, aber da sind wir auch wieder bei dem, was du gesagt hast, diese komischen Science-Fiction-Endings. Und gerade dieser Raum mit dem Spiegel oder was auch immer, wo wir sie ja dann sehen, hat mich so hart an das Ende von 2001 Space Odyssey erinnert.
Okay.
Und irgendwo auch an Interstellar. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das in Interstellar reingepasst hat oder ob ich das nur mit 2001 zusammenwerfe irgendwie im Kopf. Deswegen, ja, lasse ich einfach mal so stehen. Könnt ihr draus machen, was ihr wollt.
Ja. Für mich war jetzt natürlich das Philosophische nicht krass neu. Ist jetzt halt
nee, es ist
Basiswerk und Ist jetzt halt ist auch dann oft schon mal gesagt worden. Wurde. Selbst in Kinderserien, wo es halt immer geht, was oder bei Rick and Morty, ja, was ist meine Aufgabe.
Aber dafür muss, aber man muss fairerweise dazu sagen, Rick and Morty musste schon sehr intelligent sein. Das ist auf jeden Fall nochmal eine Stufe drüber.
Ja, auf jeden Fall. Aber das heißt, da ist jetzt, ich habe es auch gerne angehört, aber es ist jetzt auch nicht sowas, was vielleicht 1995 auch ein bisschen gerade auf Leinwand zu sehend mich umgehauen hätte. Ich glaube,
man muss halt sagen, das gilt halt für die beiden Filme, die wir heute besprochen haben. Die haben halt so ein bisschen den Grundstein gelegt für viel, viel Science-Fiction, besonders für asiatische Science-Fiction, besonders Anime-Science-Fiction, aber auch darüber hinaus.
Ja, aber was ich sagen kann, ist, dass wie es behandelt wird und was es auch aussagt, finde ich, hat auf jeden Fall ein gutes Niveau. Weil oft haben wir Sachen, die sind irgendwie so pseudo-kompliziert intelligent oder irgendwas, wo du echt ein bisschen auch dämlich findest, blöd, dumm. Und hier haben wir auch ein Werk, was aus 1995 ist. Das heißt, gleiches Jahr wie zumindest das WWW entstanden ist. Nicht ganz Internet, aber zumindest da HTML entstanden ist zum Beispiel. Das heißt, wir haben noch gar nicht die krasse Revolution fürs Internet gehabt. Und da die Konzepte dann reinzubringen, finde ich, oder die dann reingebracht wurden, finde ich gut kombiniert, auch verständlich einigermaßen gewesen. Wie gesagt, nur, dass halt so ein paar Dinge, Kleinigkeiten nicht erklärt wurden, war halt dann leider ein bisschen schade.
Gerade wo du sagst, mit dem Internet, Moment, lass mich gerade noch kurz einen Gedanken zu dem, was du gerade gesagt hast, zu Ende bringen. Dann muss ich auf den Retrofuturismus eingehen, weil ich liebe es.
Ja, das wollte ich doch gar nicht erwähnen, aber ja.
Ja, kurz der Punkt, den du gesagt hast. Ghost in the Shell ist halt einfach ein Film, ein Anime, wie du willst. Es sagt dir nicht genau, was los ist. Das musst du dir schon zusammenpuzzeln, du musst schon aufmerksam dabei sein. Wenn du am Anfang nicht mitkriegst, dass die den Puppenspieler suchen, denkst du dir auch zwischendrin, hä, Moment, was ist nochmal der Plan? Also so in dem Dreh, es gibt nicht irgendwie einen großen Exposition-Dump, den du aufmerksam lesen kannst und danach kannst du dein Hirn ausschalten, sondern du musst dabei bleiben. Aber es ist nicht übermäßig kompliziert und du verstehst, auf was der Film hinaus möchte. Auch wenn es dir nie direkt sagt. Und ich glaube, da trifft er eine ganz gute Balance zwischen, ich sag dir einfach alles, was passiert, und ja, ich sag dir einfach gar nichts, und du musst irgendwie noch den Manga lesen, 3 Wikipedia-Artikel, du musst den Sephiroth studieren, und dann kannst du so langsam anfangen, zusammenzupuzzeln, was wir dir hier eigentlich sagen wollen. Das ist so ein bisschen.
Ja, ich finde, das hört sich jetzt vielleicht dumm an, weil es ja auch um Philosophie und so weiter geht, aber das Gleiche, weshalb ich ja auch Your Name so gut finde, ist halt, das ist für so einen Cyberpunk-Sci-Fi-Film in seiner Einfachheit so gut, so ein bisschen. Es ist fokussiert und das gefällt mir einfach.
Ja, es stellt vor allem richtig schön diese Atmosphäre dar. Und das ist ja auch gerade das, wo sich dann viele andere Sachen von abschauen können, weil du kannst natürlich hingehen und sagen, ja, es ist so viele Establishing-Shots, so viele Hintergründe und so weiter, aber für andere Kreative, die darauf aufbauen wollen, ist es natürlich wunderbar. Die können sich diese, ich weiß nicht, 3 oder 4 Minuten, wo es anfängt, in dieser Stadt zu regnen, anschauen und die haben direkt den Mut, was sie erzeugen können wollen, dann.
Also es ist wirklich
Lichtstimmung,
es ist wirklich
was Moodboard, die Leute machen und so weiter.
Ja, genau, es Moodboard ist halt so Moodboard der Film.
Es ist halt auch gar nicht schlecht. Ja. Dieser Film braucht es auch irgendwo, weil er durch diese Atmosphäre auch lebt und atmet.
Auf jeden Fall. Möchtest du denn jetzt so ein bisschen drauf eingehen? Auf Atmosphäre, Retrofuturismus, wie schönes aussieht, das Setting.
Ich liebe Retrofuturismus. Es ist einfach was Besonderes, wenn Leute ein Münzterminal benutzen.
Ah, das ist so gut einfach, das mit diesen Terminals.
Es ist schon nah dran an, ja, ich kann das Internet auch unterwegs nochmal aufrufen, ich kriege unterwegs alle Informationen, die ich brauche und kann kommunizieren, mit wem ich will. Aber es ist halt noch so diesen einen Schritt davon entfernt, irgendwie das Smartphone zu konzeptionalisieren.
Ja.
Weil man einfach nicht davon ausgegangen ist, dass man so viel Power in so ein kleines Gerät stecken kann. Und gerade diese High-End-Cyborgs, die jederzeit miteinander kommunizieren können und auf ein Informationsnetzwerk zugreifen können.
Ja, aber die normale Menschheit nicht anscheinend.
Das haben wir zwar nicht in unser Augapfel integriert,
Noch
aber wir
nicht.
haben es in unserer Hosentasche. Es ist das nächstbeste so.
Ja.
Deswegen, ich liebe das so sehr, wie man sich das damals vorgestellt hat und wie auf der einen Seite anders sich das entwickelt hat, auf der anderen Seite aber funktional super ähnlich geworden ist.
Ja, und ey, man muss einfach Oshii Mamoru dafür so sehr danken, und das war einfach ein Geniestreich, dass er halt das Original-Setting, was in Japan war, in dieses Hongkong-eske Setting umgesetzt hat. Weil das ja, also er hat extra gesagt, dass für ihn, weil das so Cyberpunk natürlich ein bisschen runtergeretzter und so weiter ist, hat er extra gesagt, hier, ich will mich an Hongkong orientieren, und das ist halt einfach so mega geil.
Es spielt ja immer noch in Japan, aber es ist halt
Ja.
angelehnt an Hongkong. Und
Genau.
ich glaube, das ist gerade auch das Wichtige, diese Verschmelzung von Japanisch und Chinesisch beziehungsweise Hongkong-Einflüssen so zu verschmelzen. Das ist ja auch was seitdem eigentlich Cyberpunk ausmacht als Genre. Du hast immer irgendwo noch japanische Einflüsse mit drin, was halt Wahnsinn ist, was halt teilweise wirklich auf Ghost in the Shell oder Akira zurückgeht. Oder teilweise auf Blade Runner, weil da ja dann, glaube ich, auch ein Teil in Little Tokyo oder keine Ahnung, irgendwie sowas
Ja.
spielt. Ich habe Blade Runner schon wirklich lange nicht gesehen. Ich habe den, glaube ich, auch so in dem Dreh wie Ghost in the Shell gesehen. Vielleicht sollte ich mir den auch nochmal angucken.
Ja.
Weil ich
So.
glaube, mit dem hatte ich tatsächlich auch ähnliche Probleme. So dieses, ja, bisschen langweilig, zieht sich stellenweise. Zu lange Establishing-Shots.
Ja.
Keine Ahnung.
Aber
Müsste ich
hier.
nochmal schauen.
Aber hier
Wird
echt
wahrscheinlich auch
diese
besser als
langen
gedacht.
Shots von der Umgebung, Environment Shots, könnten wir einen ganzen Film draus machen. Habe ich richtig reingezogen. Fand ich richtig geil. Wirklich mega. Einfach diese Stadt, wie sie aufgebaut ist, wie sie aussieht, diese Verschmelzung aus diesen abgeranzten, mit Neonlichtern, die kaputt sind vielleicht teilweise, vielleicht
Ja,
sogar auch noch mit
auch
den
sowas wie
Flüssen
der
und so,
Markt und
zu
so, das
halt
ist
den
so gut.
Retrofuturismus, den Leuten, die da
Ja.
rumlaufen und so. Mega geil. Ja. Also ist echt super. Darum, mich hat es überhaupt nicht gestört, weil das hat mich richtig unterhalten. Die 3 Minuten oder, nee, vielleicht 2 Minuten oder so, die mal ging. Super. Und natürlich auch die Musik ist hier auch, ist auch sowas ähnliches mit irgendwie so einem komischen Chor, was auch so für mich schon auch ein bisschen osteuropäisch so gewirkt hatte, mit diesem chorartigen Zeug und so. Also es
Vielleicht
hat
ist
auch mir
einfach
richtig gut
jetzt.
gefallen. Ja, ich kann leider musikmäßig mich schlecht ausdrücken. Ich kenne mich
Nee,
nicht so
ich
gut aus.
auch. Same.
Ist leider ein bisschen schade. Ja. Und halt natürlich, Major ist Badass. Also gerade auch die Kampfszenen und so weiter sind echt cool. Also es gibt natürlich die ikonische Szene auf dem Wasser, was sie ja gesagt haben, wo sie halt unsichtbar ist. Natürlich die ikonische Szene am Anfang, wo sie runterspringt, hast du ja auch schon erwähnt. Beide Szenen zufälligerweise die, wo kann sich Kojima eine Scheibe abschneiden, wo sie ja eigentlich nackt ist, aber es ja einen Sinn ergibt innerhalb des Universums.
Du
Und
hältst ganz schön auf Quiet, ne?
ich finde es einfach nur lustig, weil es ist halt echt so, eins zu
Also
eins.
sie
Da
atmet
sieht
durch
man ja
ihre Haut,
vergleichbar.
Julian.
Ja.
Du verstehst es einfach nicht.
Ja, und
Nein,
natürlich
ich
hier
verstehe voll und ganz, was du meinst.
Brutalität ist auch noch ganz gut da. Also es sieht man auf jeden Fall auch noch, dass dann ein bisschen was mehr splattert oder halt
Ja,
so
so der Grad
kaputt
an
geht.
Brutalität.
Ja.
Die Schläge treffen, du merkst, es tut weh. Teilweise splittern ja auch metallische Teile, aber es ist noch nicht in Gore-Territory.
Ja, genau. Und halt, ja, Nebencharaktere sind in Ordnung. Gato ist okay. Ist halt so irgendwie der Buddy-Cop, der halt so. Ja,
Ja,
also jetzt zum Beispiel, wenn du
es
jetzt zum Beispiel Cyberpunk Edgerunners anguckst, ich weiß nicht mehr, wie der andere, du weißt, wen ich wahrscheinlich meine, der jetzt auch so sein Archetyp so ist. Ja, kennt man halt
Wen
so ein
meinst
bisschen.
du? Ach so, ja, Edgerunner, genau, du meinst, ich weiß Ich habe gerade an Cyberpunk gedacht und dachte, meinst du Keanu Reeves?
Nein.
Nein, ich weiß aber, wen du meinst.
Ja.
Nee, tatsächlich, das ist auch was, wo ich ein bisschen mehr Enjoyment, glaube ich, rausgezogen habe, nachdem ich Dings geschaut habe, Standalone Complex, weil sowohl Togusa als auch Batu, die hier zumindest bei Mal noch als weitere Main Character geführt sind, bekommen ja fast keine Charakterisierung in dem Film. Das fand ich ein bisschen schade. Klar, du erfährst irgendwie, dass Togusa der unaugmentierte Cop ist, der die Familie noch zu Hause hat und irgendwie auch ein bisschen altmodisch ist, obwohl er recht jung ist, eben mit diesem komischen Revolver. Was natürlich, es macht natürlich super viel Sinn, den so in dem Film einzuführen, eben um zu zeigen, dass noch nicht jeder ein Cyborg ist oder so. Und auch Batu ist hier so ein bisschen der Verständnisvolle, der so Voice of Reason ist, wenn der Major es nicht mehr ist. Und der auch so ein bisschen für den Zuschauer noch extra Informationen bereithält und Dinge einordnet, weil der Major ja doch eher verschlossen ist. Aber auch das super wichtig in dem Film, aber auch super wenig charakterisiert.
Ja,
Die beiden sind halt
aber,
da, weil sie
also sie sind für den Major halt
ihren
da,
Zweck erfüllen.
richtig, also
Genau.
für Entwicklung. Der eine, der halt noch recht biologisch menschlich ist und
Genau,
Bato
genau.
halt als vielleicht jemand, der im gleichen Lager so ein bisschen ist wie Major, aber, und
Wie
vielleicht auch näher
gesagt,
kennt.
super wichtig, dass es die Figuren gibt. Leider ein bisschen zu wenig charakterisiert, wenn man das spiegelt mit Standalone Complex. Aber natürlich, Standalone
Ja.
Complex hat viel, viel mehr Zeit, weil in dem Film, der ist nur 83 Minuten lang, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Und es müssen diese ganzen Establishing-Shots hier auch rein.
Richtig. Da ist auch ganz cool, muss ich sagen. Hin und wieder hat man ja so First-Person-Ansicht gesehen, was ja dann so video-esque aussah. Also wie dann vielleicht Augen sind irgendwie digital und dann, dass man da so ein bisschen den Effekt macht. Was ich noch kurz hervorheben will, ist, glaube ich, das, was ich am coolsten am Film fand, so als Konzept. Und zwar, es gibt ja diesen Müllmann, der dann mehr oder weniger das ausführt mit diesen Scheiben und so weiter. Wir erfahren aber ja dann, dass das, worüber er sich ja, oder weshalb er das auch ausführt und so weiter, dass es ja eingepflanzte falsche Erinnerungen sind. Das heißt, er sagt ja, er macht das, weil seine Frau will ihm die Kinder wegnehmen und so weiter und so fort. Stellt sich aber raus, der Puppenspieler hat ihm die Erinnerung eingepflanzt, kann man anscheinend auch nicht mehr löschen, wegkriegen. Und das
Das
finde ich
ist halt
schon
auch so die
echt
absolute
creepy.
Schlüsselszene.
Ekliges
Ja.
Konzept und das ist richtig
Ja.
gut. Also da dachte ich schon so, wow, wenn man
Richtig
halt.
invas halt einfach 100% invasiv
Ja.
einfach die Erinnerungen von einer Person ändern. Und das ist ja auch so dieser große Punkt. Diese große Frage, die der Film in den Raum stellt, was macht dich zu einem Mensch, was macht dich zu dir? Und Erinnerungen sind halt so eine Antwort, mit der du recht schnell wahrscheinlich argumentieren würdest. Und dass man gerade die ändern kann, ist halt nicht nur furchtbar creepy, sondern redefiniert auch so ein bisschen diesen Ghost, diese Seele, dieses Bewusstsein eines Menschen, diese Identität auch.
Ja, ich finde es ja auch schon im richtigen Leben so interessant, dass halt unsere Erinnerungen so nicht wirklich
Solide sind.
genau und dass man da auch
Ja.
schon sehr viel beeinflussen kann, was mich immer schon ein bisschen beängstigt, aber das dann zu sehen, dass du wirklich eingepflanzt kriegst, dass du es als real wahrnimmst, richtig hart real und dir dann halt
Für
Leute von
Leute, die
außen
es
sagen
nicht
müssen, das
wissen.
ist nicht so und du so, aber wie kann das sein? Das fand ich schon echt richtig geile Szene.
Für Leute, die es nicht wissen und damit ihr jetzt auch in eurem Anime-Podcast eine existenzielle Krise kriegen könnt, euer Hirn erinnert sich nicht an die Erinnerung, sondern daran, wie es sich das letzte Mal an die Erinnerung erinnert hat. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr euch erinnert, verändert ihr eure Erinnerungen leicht, bis sie teilweise nicht mehr das abbilden, was wirklich passiert ist, sondern so, wie ihr euch das vorstellt.
Also ihr
Das
könnt
ist schon
euch
ein bisschen auch
Sachen gut
creepy.
einreden, Leute. Alles ist super.
Ja, aber natürlich geht der Film hier nochmal die Extrameile und sagt, ja, es ist auch möglich, komplett falsche Erinnerungen mit Gefühlen, mit allen Sinneswahrnehmungen einzupflanzen.
Ja. Ich habe ja gesagt, die größte Stärke war für mich auch, dass es so fokussiert ist, dass halt 82 Minuten, dann ist vorbei. Aber lustigerweise ist dann auch so ein bisschen große Schwäche für mich, war halt schon ein tickendes Ende. War halt
Es
so
ist,
ein bisschen,
ja.
zwar ein bisschen komisch, aber speziell einfach, das wirkte halt schon so, es folgen weitere Abenteuer, aber es ist jetzt vorbei. Wie so halt eine Pilotfolge oder so
Ja.
ein bisschen. Und das hat dann einen Ticken rausgezogen. Aber ja,
Ja, das
weil.
ist halt irgendwie, ich weiß nicht, die Laufzeit ist halt tatsächlich ein großes Problem, einfach weil man gerne so viel mehr haben wollen würde. Auf der anderen Seite ist die Laufzeit irgendwo auch perfekt, weil der Film sagt alles, was er sagen will und macht dann einfach Schluss.
Ja,
So sollte es eigentlich öfter sein.
für
Ich kann
mich.
dir ja auch Standalone-Komplex einfach ausleihen, wenn du mehr Ghost in the Shell
Ja,
haben
werde ich ja irgendwann
willst.
gucken. Nee, für mich hätte, glaube ich, besser funktioniert, wenn sie oder die Person, das Wesen am Schluss, sagt ihr dann zu Bato, wir sind nicht mehr das und das, wir sind beides oder nichts, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt. Und dann hätte man steinen sollen und nicht, wie sie noch rausgeht. Die Stadt überblickt und dann ihren komischen Spruch da bringt. Die 30 Sekunden, die hätte man bitte einfach wegschneiden können. Das hätte dann für mich sogar wirklich dann nochmal so zum Ende hin mich besser aus dem Film rausgeholt, muss ich sagen. Aber okay.
Ja.
Aber so, der Film hat mir richtig gut gefallen. Also
Ja,
fand ich echt
insgesamt
super.
sind wir schon im Fazitbereich. Also, du fandest es richtig gut. Du hast, es wundert mich immer noch so ein bisschen, dass du den beim ersten Mal so richtig gut fandest. Aber
Echt?
gut, man muss halt auch sagen, vielleicht hat sich bei mir halt auch einfach geändert, dass ich seitdem ich das erste Mal geschaut habe, über 100 Folgen kritisch über Anime berichtet habe, gesprochen habe und dass sich da einfach der Blick geändert hat. Ja, vielleicht, dass man da verschiedene Sachen einfach mehr wertschätzen kann. Ja, und du hast ja dieselbe Reise mittlerweile hinter dir. Ich glaube, da können wir
Ja.
unseren Ghosts auch mal ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ich glaube, da haben wir auch einiges an Übung mittlerweile.
Ja.
Einiges an Erinnerungen daran.
Ich habe da auch mal nochmal geguckt, was er ja nochmal davor, danach gemacht hat. Natürlich hat er ganz viel Ghost in the Shell gemacht, also, sorry, der Regisseur. Was ganz lustig war, er hat halt die Original Urusei Yatsura-Serie Regie geführt, größtenteils. Fast vollständig. Aber das Interessantere, weil da habe ich Bock drauf, da freue ich mich, das irgendwann anzusehen, war er auch speziell, glaube ich, für die Filme, ein bisschen für die Serie, glaube ich, verantwortlich bei Pet Labour. Und das ist ja auch dann Sci-Fi, Cyberpunk-mäßig, oder nicht Punk dann eher, sondern einfach nur Zukunfts. Und da ist ja auch wieder mit Maschinen und Retrofuturismus, da habe ich dann Bock drauf. Da freue ich mich
Ja,
schon
er war
drauf.
übrigens auch bei Jinro beteiligt, was ja auch immer so noch so eine Sache ist,
Ja.
die vielleicht so der ein oder andere Filmkritiker dann doch auch gesehen hat.
Ja. Das wollte er ja, da wollte er Regie führen, durfte er dann aber nicht. Darum hat er dann Ghost in the
Ja,
Shell
aber er ist
machen müssen,
immerhin Original
machen dürfen.
Creator und hat Storyboards mit
Ja.
beigesteuert.
Mal gucken, wann wir den schauen. Aber ich muss sagen,
Ja, wir haben
also
noch einiges vor
wenn
uns.
ich jetzt Ghost in the Shell oder Akira auswählen müsste, bin ich echt zwiegespalten. Ich finde halt Ghost in the Shell ist der bessere Film, aber Akira ist halt für das, was mir sehr gut gefällt, Animation und so weiter, halt trotzdem noch mal besser. Müsste ich mich entscheiden. Aber ich glaube, ich würde Ghost in the Shell nehmen sogar. Ich glaube, ich würde Ghost in the Shell nehmen.
Ja, er hat natürlich auch schon den Vorteil, dass er auf Akira als Basiswerk mit aufbauen durfte.
Ja. Auch wenn da jetzt vielleicht nicht so viel ist, wenn ich mir das so vorstellen
Nee, so
müsste.
viel haben die
Das
nicht
sind gerade
gemeinsam.
zwei
Vielleicht so ein
verschiedene Arten
bisschen.
von, wenn es um Sci-Fi geht, wo das eine halt wirklich eher ins Punkigere geht und hier bei
Ja.
Ghost in the Shell eher ins Cyber, sage ich mal so.
Ja,
Ja.
gerade, man kann schon so ein bisschen Dinge vergleichen, wie zum Beispiel. Tetsuo, der ja auch Erinnerungen von fremden
Kaneda!
Menschen auf einmal hatte, aber natürlich thematisch wirklich enge Verbindungen ziehen, ist da schon weit hergeholt.
Ergänzen sich
Ja.
gut.
Ja, ergänzen sich gut, bilden zwei absolut unterschiedliche Bereiche im selben Genre ab und finde ich auch schön, dass wir die beiden gemeinsam besprechen können. Also natürlich mit dir gemeinsam, aber auch die beiden Filme zusammen.
Ja.
Ja.
Okay.
Genau.
Zwei Klassiker, Lukas. Sehr
Haben wir
schön.
abgehakt, bleiben
Ja.
nur noch unendlich viele
Ja, brauchen wir
Klassiker.
jetzt nur noch den Rest der Ghibli-Filme und Satoshi Kon-Filme und dann können wir einfach an allen möglichen Filmkritiker unsere Podcast-Folgen
Hey,
schicken.
Satoshi Kon, fangen wir doch aber bitte an, sobald wir mit Ghibli fertig sind.
Ja, wir können jetzt auch schon vorher. Ich habe ja die ganze Zeit Bock drauf auf Perfect Blue. Müssen wir angucken.
Ja, ist noch ein bisschen schwierig dran zu kommen.
Gut.
Okay.
Dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt auch irgendwann mal die beiden Filme sehen können. Das sind ja, wie gesagt, eine der Filme, die man wahrscheinlich mal gesehen hat.
Ja, lohnt sich tatsächlich auch beide nah beieinander anzuschauen. Weil es ist schon so ein bisschen eine Reise durch die späten 80er, Anfang 90er, beziehungsweise mit Gossen sicher ja fast schon Mitte 90er und den Weg von Science Fiction da in Anime mal ein bisschen mit zu begleiten. Dazu auch noch sehr empfehlenswert, irgendwie Lane noch mit reinzuschmeißen.
Ja,
Ja,
Ergo
ist doch
Proxy auch
so.
noch mit rein.
Ergo Proxy ist schon Anfang 2000er. Das ist auch meiner Meinung nach thematisch noch so ein bisschen unterschiedlich und gehört vielleicht nicht in den Block mit rein.
Okay.
Genauso wie sowas wie Technolize würde ich auch eher mit Ergo Proxy zusammenschmeißen, als jetzt hier in den Topf. Tja,
Gut.
du hättest du mal alles gesehen, wüsstest du
Nee, ich,
es.
lustigerweise habe ich nämlich Notizen gerade zu was geschrieben dazu. Also Technolize hätte ich auch noch erwähnt, aber das, als du dann jetzt gesagt hast, nee, da habe ich dann gesagt, okay, lass es lieber. Aber gut.
Gut, dann können wir uns schon mal verabschieden, denke ich. Ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf MyAnimeList und auf Twitter.
Ich war der Julian, mich findet man unter Lukol, auf MyAnimeList und Twitter. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonon Biori Nonstop, Bakano, Arie the Animation, Monogatari außer Bakon Kisu Monogatari, Natsume Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Out, Tsuranyo Kokai Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shoujo Kagegi, Review Starlight Movie, Shinsekai Yori, Today's Menu for the Emiya Family und der dritte Hiboga of Honen Movie.
Dann bis zum nächsten Mal.